Diese Folge von Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Sachsen-Tourismus.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisen, Reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und ich bin froh, dass seit über 200 Jahren er dabei ist, mir die Treue hält, trotz allem, was wir schon durchgemacht haben. Also wir haben eigentlich fast nur Gutes durchgemacht. Jochen Schliemann, hallo.
Guten Tag vom Sonnendeck des Dampfers der guten Laune. Grüßt mit einem freundlichen Ahoi, der Schliemann-Jochen, der Jochen, der Jochen-Schliemann. Hallo Michael.
Schöne Showtreppe einfach heute mal. Es geht ans Herz und es kommt auch von Herzen. Ich möchte heute mal, beziehungsweise wir, wenn einer von uns spricht, ist es ja meistens ein Wir. Wir wollen einfach heute mal Danke sagen und Hallo an die vielen Neuen, die uns zuhören. Wir sind im Sommer 2021 und in den letzten Wochen und Monaten ist viel passiert. Viele neue Leute sind dazugekommen. Frauen, Männer, divers, was auch immer. Und wir wollten einfach nur mal sagen, wir registrieren, dass ihr dabei seid. Lasst euch auf uns ein, kommt in unsere Arme. Wir versuchen das Beste zu machen, euch in der Reisen-Reisen-Community, in der Reisen-Reisen-Familie zu halten. Ich hoffe, das war jetzt nicht so anbiedernd, nicht so bedeutungsschwanger.
Ja. Nein, das ging. Ich fand das völlig legitim. Wir wachsen, nein, wir wachsen so wie so ein kleines Hundewelpen-Baby sozusagen, so ein bisschen größer heran. Ich sehe gerade so ein Benner-Sennen-Welpen, so ein Welpe vor mir her springen und der weg. Jetzt so langsam. Wir freuen uns über jeden Menschen, der dazukommt und mit uns Spaß hat und über das Reisen nachdenkt.
Ja. Wir sind aber noch ein Welpen, ne, weil ich brauche natürlich auch die Perspektive, dass wir irgendwann so ein großer Hund sind, so ein großer Berner Sennenhund, dass wir beide auf ihn reiten können, dass wir irgendwann mal in irgendeine Arena einlaufen, weißt du, so in so ein Stadion, wo normal Fußballspiele sind und wir auf diesem Hund reinkommen. Geil. Und alle, die uns sonst so hören, so, das sind ja manchmal bis zu 60.000 Leute, dass die dann da sind. Das wäre so eine Traum-Herz-Vorstellung.
Das ist ja Wahnsinn.
Träume darf man noch haben.
Das ist ja der Wahnsinn, die Vorstellung.
Da bin ich dabei. Kompletter Wahnsinn.
Bin ich dabei.
Ich weiß, wie ich dich krieg, Jochen. Apropos, wie wir dich kriegen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind heute in Sachsen unterwegs. Das ist ein Bundesland, das teilweise mit Vorteilen zu kämpfen hat. Teilweise sind sie vielleicht sogar richtig, teilweise aber bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, Jochen, du wirst heute ein ganz eigenes Bild von Sachsen als Reiseland an unsere Reisen-Reisen-Wand nageln. Warst du das erste Mal da?
Ja, ich war das erste Mal da und es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Also viele, viele, viele Eindrücke. Ich kann dir mal ganz kurz so ein Vorteasern, so, was so grob auf dich zukommen hier. Ich habe, also, nee, so kann man das wirklich sagen. Ich habe eine der schönsten Städte des Landes gesehen, das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, das sehe ich, das ist jetzt.
Also Deutschlands?
Ja. Ja, die ich vorher definitiv nicht auf dem Schirm hatte. Es geht nicht um Dresden oder Leipzig oder so, also seid gespannt. Dort waren Quentin Tarantino und Wes Anderson schon für mehrere Wochen zu Gast. George Clooney und Kate Winslet, um Filme zu drehen. Insgesamt 6 Oscars gehen in diese Stadt. Kein Witz. Ich habe einen Insta-Spot gefunden, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, den garantiert auch ganz viele andere Menschen noch nie auf der Rechnung hatten. Du auch nicht. Ich war am Strand. Also an einem wunderschönen gelben Strand. Ich war in einem der schönsten Schlösser und Parks, die ich je gesehen habe. Vor allem auch einer der größten Parks. Ich war mehrmals in Polen. Auch bizarr. Mhm. Und ich habe in einem Frauenkloster übernachtet. Und dort ganz, ganz tief in den Alltag schauen dürfen, der Nonnen dort. Und habe mit den Nonnen dort geredet. Wirklich interessante, wirklich Gespräche, die mich weitergebracht haben an einem mindestens wundervollen Ort. Also wirklich, also sei gespannt. Ich bin sogar jetzt gespannt. Ich habe es extra vorher noch keinem in Gänze erzählt, damit ich jetzt dir das erste Mal erzähle, weil ich mich sozusagen jetzt sogar schon auf den freue, dir davon zu erzählen, weil du mit ganz vielem gar nicht rechnest, was jetzt kommt.
So, mein lieber Jochen, jetzt hast du so viel geteased, jetzt bin ich echt wuschig und kann mich gar nicht entscheiden, was mich am meisten interessiert. Ich habe von George Clooney gehört, von Nonnen, von dem Strand. Ja. Wo fangen wir denn an? Wo fliegen wir denn heute hin, Jochen? Beziehungsweise du warst ja mit der Bahn da und nicht mit dem Flugzeug, ne?
Ja, ich war sowas von mit der Bahn da. Das geht ja innerhalb Deutschlands, das sollte man auch machen. Aber der Weg ist, das ist ganz witzig, dass du Fliegen gesagt hast, weil ich auch daran denken musste, der Weg von Köln, ne, wo wir ja leben, ist relativ weit. Also ich bin über 7 Stunden mit der Bahn gefahren. Das soll aber nur mal eine Dimension klar machen, dass ich wirklich von ganz weit im Westen nach ganz weit in den Osten gefahren bin. Und ich glaube, nach New York City, solange das her ist, wie ich das mal gemacht habe, fliegt man, glaube ich, auch 6,5 oder 7 Stunden. Einfach nur so zum Vergleich. Ne? Natürlich hast du noch irgendwie Umstiege da dabei und warten am Flughafen und so. Und es ist auch nicht annähernd
und
so stressig.
Und du siehst mehr. Du siehst in diesem Zug mehr. Du fährst ja quasi einmal quer durch die Republik. Und das ist ja auch so eine Nummer, die wir euch ja auch immer vermitteln wollen. Wenn ihr könnt, fahrt im Zug und guckt aus dem Fenster, weil da draußen ist es echt schön. Deutschland ist echt cool.
Ja, wir hatten so einen Zwischenstopp im Nichts. Ne? Also so ein kurzes Ding wegen irgendwie kurzer Oberleitungsschaden oder so. Es waren echt nur 5 Minuten, konntest aussteigen. Und wie du schon sagtest, also das war so in der Mitte, und es war wirklich in der Mitte der Strecke sozusagen. Und die Landschaft hat sich da, du weißt, was ich meine.
Mitte, der alte Geograf spricht wieder. Er war in der Mitte Deutschlands.
Zwischen oben und unten liegt die Mitte. Ne?
Ja,
und
richtig.
Links und rechts liegt auch die Mitte. So. Ja. Und nein, es war tatsächlich auch überhaupt nicht unangenehm. Also es war halt, was man alles auf der Fahrt machen kann. Egal, aber das nur sein und nebenbei gesagt, sei es jetzt Musik hören oder Podcast, wir sind ja auch witzigerweise im Bahnprogramm der Deutschen Bahn, also in diesem ECE-Portal zu hören.
Hast du wieder unsere Folgen gehört im Bahnprogramm? Nein, oder?
Nein, diesmal nicht. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich hab ein bisschen gearbeitet. Die letzten Mails, die du von mir gekriegt hast, waren auf der Fahrt. Ich konnte aber in Ruhe arbeiten. Aber
und es kommen ja auch nicht alle aus Köln. Ne? Also wenn ihr aus Hamburg, aus München oder aus Berlin seid, ist die Strecke nach Sachsen natürlich unterschiedlich lang.
Das ist meistens der Fall, so auch hier. Und vor allen Dingen, es sollte ja nur die Dimension aufmachen, wie breit sozusagen dieses Land ist. Also es ist wirklich, also für mich war es total abgefahren. Und es, du fährst sogar von Dresden aus über eine Stunde noch mit dem Regionalexpress, mit so einem Art Regionalzug. Und das ergibt doch alles Sinn. Weil wenn du ankommst, also ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich 3-4 Tage woanders gewesen, im positiven Sinne. Also wirklich so weit weg von zu Hause. Und ich komme an in der östlichsten Stadt Deutschlands, in Görlitz.
Ah. So.
Und Görlitz war für mich ein Name von der Stadt. Mhm. So. Das war das, dann findest du so raus auf der Fahrt, wo du ja so ein bisschen Zeit hast. Prag ist näher als Berlin. Prag ist 2 Stunden weg. Bist in der deutschen Stadt. Finde ich total spannend. Polen ist über den Fluss. Also wirklich, du guckst rüber, du spuckst praktisch rüber, du spuckst ein Kaugummi rüber oder was auch immer. Aber da gehen Leute über die Brücke zur Arbeit. Ja? Also das ist alles total nah. Und das ist für mich total abgefahren, als Mensch, der halt aus Köln kommt, der vielleicht 4 Stunden nach Paris fährt oder so. Also wie vielfältig Deutschland ist, wie weit es, wie unterschiedlich es in Europa liegt und so. Das allein war für mich erstmal interessant. So, ne? Und ich fange jetzt mal ganz bewusst, wie du schon sagtest, eben nicht mit irgendwelchen Klischees an oder so, die man, also ich zumindest im Kopf hatte, wenn man Görlitz hört. Diese Stadt, und das war für mich kein Klischee und das ist für mich jetzt auch ein Klischee, ist wirklich bildhübsch. Ist wirklich wunderschön. Und sie ist eigentlich das, witzigerweise, ich bin ja so ein Kleinstadt-Fan. Ne? Ich nenne ja auch Städte manchmal hier zu früh Kleinstädte. Da haben wir auch schon mal Feedback bekommen bei Social Media. Heidelberg ist ja keine Kleinstadt und so. Das stimmt natürlich im geografischen Sinne total. Aber für mich war es gefühlt eine kleinere Stadt als jetzt Köln oder so.
Ja.
Ne? So.
Du bist halt ein Smalltown-Boy. Also geht kein Weg vorbei. Das werden wir auch nicht mehr ändern. Ja. Jochen sagt immer, kommt aus Hamburg, aber kommt vom Dorf. Ja.
Ich bin Vorstadtproll. Ja. Ich habe nie was anderes behauptet. So, Kleinstadt. Denn sie ist wirklich klein. Also ich glaube, die Leute hören das da nicht so gerne, aber sie hat 56.000 Einwohner circa auf der deutschen Seite und auf der polnischen rund 30.000. Und das, ja, es ist eine Stadt. Die Leute gehen über die Brücke zur Arbeit oder gehen einkaufen oder ins Restaurant. Und das ist erstmal total spannend. Ja? Das ist für mich mehr gelebtes Europa als vieles, was man so irgendwie sieht oder was man so vermittelt bekommt. Das ist ja in dem Moment gelebtes Europa. Eine Stadt, die in 2 Ländern liegt, die beide zu Europa gehören und Leute verkehren da relativ selbstverständlich zwischen diesen Orten. Und ich komme halt an am frühen Abend und will noch, klar, nach so einer längeren Bahnfahrt kurz spazieren gehen. Du kommst an im Hotel, checkst ein, denkst so, wo bin ich hier? Ich gehe noch mal raus. Klar, habe auch Hunger, ne? Irgendwas treibt mich raus. Und ich gehe sofort, und das ist durch eine historische Altstadt. Und die ist nicht klein und die habe ich dann gemerkt, das ist auch kein Zufall, sondern die ist relativ groß. Da kannst du so 1-2 Tage drin sozusagen Sachen entdecken und spazieren gehen. Sprich, diese Altstadt ist überall. Und ich bin erst durch kleinere Seitengassen Richtung Zentrum, was man so Zentrum nennt, wie man sich so eine Stadt halt so erarbeitet. Ne? Also man denkt so, guck mal da auf der Karte oder bei Google Maps oder so, ist halt irgendwie so ein Platz so, das ist wohl der eine Platz, dann ist noch so ein anderer Platz, gibt es einen oberen Markt, gibt es einen unteren Markt und so. Und gehe natürlich erstmal von meinem Hotel durch die Seitengassen dahin und gehe halt über Kopfsteinpflaster, enge Gassen, warmes Licht, es wird so Abend, die Leute sitzen vor einem Restaurant, da war so ein ganz kleines Restaurant in so einem Gemäuer, sitzen ein paar Leute drin, es war warm, die Leute sitzen draußen auf so einer Rasenfläche, auf so einem Mini-Garten sozusagen auch noch, werden auch noch bedient. Es ist wirklich beschaulich, schön, schön. Ja, schön ist das Wort. Und das war mein allererster Eindruck. Und dann kommst du auf diese Plätze und siehst, in Görlitz sieht es so aus, dass wirklich alles. Also es ist nicht nur so eine Weißt du, du kommst manchmal, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster bei mir gucke, dann sehe ich so ein paar Häuser rein, die sind bunt. Also wir sagen, ein Haus ist ein bisschen gelb, ein Haus ist ein bisschen grün, eins hat ein rotes Dach und so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so ein bisschen buntes Stadtbild. In Görlitz ist das so, dass du halt diese Häuser siehst und natürlich am Marktplatz natürlich schönere Häuser sind als jetzt normale Wohnhäuser oder so. Aber diese Häuser bis in die letzte Ecke, bis ins letzte Detail halt ausstaffiert sind, bis ins letzte Detail verziert und wunderschön restauriert. Also man kann praktisch stundenlang die Mauern angucken. Das klingt so banal. Aber du kannst wirklich, ich habe da teilweise Gemälde auf Hauswänden gesehen, die fand ich wirklich bemerkenswert schön. Da würden manche Leute vielleicht für Eintritt zahlen. Also es ist wirklich ein schöner Ort.
Ich hab oft gehört, wenn ich von Görlitz gelesen habe oder Leute, die schon da waren, jetzt außer dir, immer gehört, es ist wie so ein Open-Air-Museum eigentlich.
Vielleicht ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Man fühlt sich so. Man fühlt sich so, weil man. Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil ich auch dieser künstlerische Aspekt in den Fassaden, der ist einfach da. Die Häuser sind auch so ein bisschen verwachsen. Das heißt, es wirkt alles sehr natürlich gewachsen. Es sind natürlich alte Gemäuer, die dann auch restauriert wurden. Und was auch toll ist, ist zum Beispiel, das fällt einem ein bisschen später erst auf, es gibt nicht wirklich so diese Leuchtreklame. Weißt du, also da ist dann nicht irgendwie ein schöner Marktplatz, wo dann irgendwie einmal riesengroß Spielothek draufsteht, dann auch irgendwie ein Drogeriemarkt und Supermarkt. Mein Gott, also mindestens die zwei Drittel davon muss es ja geben, alles gut. Aber die ordnen sich ein. Das heißt, es ist auf die Gemäuer raufgemalt.
Ach schön, das finde ich ja immer ein super Konzept, weil so sind ja meistens auch die gleichen Geschäfte in allen deutschen Innenstädten. Also manchmal, wenn man die Augen so zusammen macht, weiß man ja nicht, ob man, keine Ahnung, in Ingolstadt steht oder in, keine Ahnung, was gibt's da oben bei euch, Kiel. Das ist ja oft ähnlich einfach.
Genau, und da ordnet sich sozusagen das Stadtbild oder auch die Läden ordnen sich dem Stadtbild unter, zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Es gibt natürlich auch was drumherum in Görlitz, eine größere Stadt, bei der es einfach normal städtischer aussieht. Aber dieser Innenstadtbereich, den man jetzt als Altstadt bezeichnen würde, ist echt ziemlich groß. Und wenn du dich dann da so im dämmernden Abendlicht so ein bisschen so zurechtgefunden hast und dich irgendwo draußen hinsetzt in so einem Restaurant oder so, gar nicht so ein fancy Laden oder so, was isst du? Ich esse natürlich Polnisch.
Ja klar.
Weil du isst dann halt polnische Teigtaschen, Piroggen, gefüllt mit Pilzen, Sauerkraut, manchmal auch Fleisch, wenn man will, Kartoffeln, davor rote Beete Carpaccio. Geil. Das ist geil. Das kriege ich da besser als hier im Westen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da konnte ich wirklich für mich spannendes, exotisches, ein komisches Wort, aber wirklich abgefahrenes Essen, authentisch hergestellt. Natürlich, weil das halt letztlich ein polnisches Restaurant war. Ganz einfach. Die wohnen da, ja. So. Handwerk, also jetzt gar nicht romantisch oder so. Da war wahrscheinlich eine Mutti in der Küche, die hat da sehr solide handwerklich gemacht. Für die ist das wahrscheinlich so ein sachlicher Job. Ich war total begeistert.
Ja.
Fand ich total geil. Was für ein geiler erster Abend.
So schmeckt Europa. Also das ist ja die schöne Seite von Europa. Und das stelle ich mir halt total cool vor, dass es halt eine Stadt ist mit, also die Familie hat zwei Wurzeln und ist doch zusammen. Ne? Und du kriegst wahrscheinlich auf beiden Seiten spannende Sachen von der anderen Familie.
Witzigerweise, der eine Stadtführer, den ich hatte in Görlitz, war auch verheiratet mit einer Polin. Und die haben deshalb da auch gelebt, weil sie so halt bei Best of Both Worlds so ein bisschen erleben konnten. Man muss klar sagen, die Stadt ist natürlich auch so bildhübsch, also wirklich bildhübsch, weil sie mit viel Geld restauriert worden ist. Aber sie ist dadurch halt auch ein kleines Juwel. Also es ist wirklich, ich habe abends Menschen angerufen und gesagt, alter Schwede, ist das schön. So. Es ist einfach eine schöne, schöne kleine Stadt.
Jetzt fällt mir was ein, Jochen. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt da voll in die Parade grätsche, aber wo du sagst halt, das, was du ja so erzählst und sagst und von dieser Stadt beschreibst, und ich habe es ja eben auch Open-Air-Museum genannt, so mutmaßlich, das klingt ja alles nach Kulisse. Jetzt fällt mir ein, es gibt ja diesen Begriff Girlywood. Also du hast ja vorhin George Clooney und alles Mögliche gesagt.
Ja.
Das hat wahrscheinlich miteinander zu tun, oder? Ich bin Sherlock Holmes.
Das hat extrem miteinander zu tun, ja. Also es war tatsächlich eine meiner ersten Assoziationen, als es halt hieß, auf der Route liegt Görlitz, ne? Oder könnte Görlitz liegen. Hab ich, wie so oft, du kennst mich, relativ schnell eine popkulturelle Assoziation gehabt. Halt dieses Girlywood, dass ich davon irgendwann schon mal gehört hatte, dass in dieser von weit weg sozusagen unscheinbaren, etwas vergessenen Kleinstadt Görlitz bizarrerweise diese extrem großen Filme gedreht wurden. Und wenn man sich da ein bisschen näher reinbegibt, dann ist das echt abgefahren. Also wie gesagt, 6 Oscars gingen an Filme aus Görlitz. Die wurden jetzt nicht nur da produziert, aber wirklich beträchtliche Teile. Also nur mal ein Beispiel.
Ja.
Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Ne? Also der war da. Da haben Szenen gespielt.
Okay.
Grand Budapest Hotel von Wes Anderson.
Oh, großartig, großartiger Film. Jedem nur empfehlen. Also Inglourious Basterds auch cool. Quentin Tarantino ja immer cool. Aber Wes Anderson, Budapest Hotel, wow.
Ja. Ja, also wirklich die allerdickste Hose. Ne? Also ich meine, die Innenaufnahmen von Grand Budapest Hotel wurden, große Teile davon wurden im Görlitzer Kaufhaus gedreht. Das ist eines der ältesten Kaufhäuser überhaupt. Da konnte man jetzt nicht reingehen, weil es dicht war, weil es jetzt irgendwie da drin aktuell nicht stattfindet. Aber du siehst es von außen. Deshalb waren Bill Murray da, Jude Law, Edward Norton, Monuments Man wurde da auch zum Teil gedreht. Der Vorleser mit Kate Winslet, in 80 Tagen um die Welt mit Jackie Chan. Die waren alle da in Görlitz. 56.000 Einwohner auf der deutschen Seite, 30.000 auf der polnischen.
Wieso warst du da und nicht ich?
Ja, ich bin gerade so neidisch. Genau. Ja, ich weiß, als sie wir fährt nach Sachsen, erster. So. Nein, aber es ist wirklich, und ich habe tatsächlich genau das gemacht, relativ früh, als ich da war, mir so eine Tour halt gebucht. Es gibt so natürlich, die sind ja nicht doof. Ne? Also die entdecken jetzt auch ein bisschen mehr das Potenzial, haben es aber auch schon länger auf dem Schirm natürlich, dieses Girlywood-Potenzial, dass sie natürlich so Frienel wie ich, ne? So ein Typ, der irgendwie jetzt gerade nicht Hochkultur ausgebildet ist, irgendwie sich eher für sowas interessieren und bieten da jetzt eine Tour an mit so einem Doppeldeckerbus Girlywood-Tour. Eine Stunde, tut nicht weh, ist auch nicht teuer, alles cool. Ja. Und du kriegst so einen relativ schnellen Überblick. Du hast einerseits eine Stadtrundfahrt und andererseits siehst du halt ist auf einmal Orte, wo du denkst, Alter, die habe ich ja schon mal gesehen.
Ja.
So. Und wie gesagt, du siehst, und dann weiß ich, fangen wir an beim Hotel, in dem Wes Anderson 40 Tage lang gewohnt hat, weil er halt einfach große Teile dieses Films dort, Grand Budapest Hotel, gedreht hat. Aber auch, es gibt Straßenzüge, die sind so schön, die laden natürlich auch dazu ein. Und das Interessante ist auch, dass es auch unrestaurierte Ecken noch gibt von Görlitz. Und die sind für Hollywood fast noch spannender.
Ah, cool.
Also mir hat dann noch eine Frau da erzählt, meine so, immer wenn in Görlitz was restauriert wird, freuen sich alle, außer Hollywood, die trauern, weil wieder eine authentische Filmecke halt irgendwie zu schön wird, sozusagen.
Weißt du? Ja, ist ja auch klar, ne? Also es ist ja oft so, dass ganz viele auch Hollywood-Produktionen in Osteuropa quasi Ecken suchen, wo noch nicht alles halt gemacht ist, weil es natürlich, klar, dann musst du die Kulisse von 1930, 40, 1920 halt nicht bauen, sondern ist halt einfach noch fucking da.
Genau, und du musst halt eben nicht viel machen. Und das Interessante ist, dass in Görlitz auch teilweise Filme oder Filmszenen gedreht wurden, die eigentlich im Film dann in Berlin oder in Paris spielen. Weil es diese Orte dort halt eigentlich nicht mehr so gibt, in dieser Originalität. So, das ist einfach total spannend, eine total spannende Art, sich der Stadt zu nähern. Also du hast, auf dem Marktplatz wurden Action-Szenen gedreht, Bücherverbrennungen in anderen Filmen, in Wohnungen wurden Liebesszenen gedreht. Ich bin an einer Wohnung vorbeigefahren, wo Kate Winslet da irgendeine große Liebesszene hatte zum Beispiel. Die Straßenbahn taucht überall mal auf, die Dreifaltigkeitskirche. Das sind alles so Sites, an denen man sowieso vorbeikommt, Sehenswürdigkeiten. Aber du kannst sie halt aus dieser Filmecke, aus dieser popkulturellen Ecke halt einfach entdecken. Und wie gesagt, die Tour kannst du machen. Das ist natürlich, das ist ganz cool. Die Stimme der Tour, die da so durchführt, ist die Synchronstimme von Samuel Jackson, sowas. Yeah. Also so, hello, and the Oscar goes to. Ich kann das nicht nachmachen, weißt du?
Ja, das ist manchmal so, natürlich ein bisschen cheesy, aber natürlich auch ganz cool. Man muss sich auch mal davon befreien. Man muss es einfach mal annehmen.
Ja, und auch passend. Und du hast halt Doppeldecker, wenn schönes Wetter ist, Tipp nach oben. Einfach nach draußen, vielleicht nach vorne, wenn noch was frei ist. Und ansonsten fährst du aber natürlich nah an diversen wunderschönen Straßen halt vorbei. Manchmal restaurierte Straßenzüge, manchmal nicht. Und was da natürlich irgendwann noch zukommt, ist halt diese normale Sichtweise, die man sonst halt auf eine Stadt hat, eine historische sozusagen, ne? Stichwort normale Stadtführung. Und das ist auch abgefahren, nur einfach, um das einmal kurz anzureißen. Görlitz ist so reich an schönen Häusern. Stell dir einfach mal vor, du willst deine Wohnung ein bisschen renovieren, sei es nun gemietet oder gekauft oder so, und bohrst ein Loch in die Decke und merkst, alter Schwede, der Raum war ja viel höher. Machst das da ab, das Abgehangene, und darunter ist nicht nur Stuck, sondern wirklich teilweise Deckenmalereien von vor Hunderten von Jahren. Und das denke ich mir jetzt nicht aus an einem so einem Beispiel, das hat mir dieser liebe Stadtführer da erklärt, witzigerweise auch eigentlich Holländer, jetzt in Görlitz leben mit einer Polin zusammen, hat mir erklärt, dass das relativ oft dort passiert, weil Görlitz mal eine sehr, sehr zentrale, reiche Stadt war auf einer Handelsroute zwischen Osten und Westen und viele reiche Kaufleute da gewohnt haben. Also dadurch kommen diese ganzen tollen Gebäude, Kaufmannspaläste nennt man das da oft, ne? Also Mischung aus Wirtschaftsraum und Wohnhaus. Und da sind wunderschöne Gebäude bei rausgekommen, die aber natürlich in der DDR-Zeit dann oft natürlich so ein bisschen entweder vernachlässigt wurden oder auch die Decken mal so abgehangen wurden oder so. Und es gab da wirklich Situationen, die sind jetzt natürlich nicht alltäglich, aber es gab sie, hat er mir erzählt. Da gab es kunstvolle Säulen zwischen zwei Fenstern, die einfach nur entdeckt wurden von zwei Leuten, die da gerade halt zur Miete eingezogen sind und dachten, was ist denn da hinter dieser komischen Säule? Und das passiert jetzt nicht jeden Tag, aber um mal zu zeigen, was da alles noch drunter steckt, der Kollege, der Holländer, meinte, der Traum für ihn ist, dass er in einem lebenden Museum wohnt. Da ist der Begriff wieder, dass er sagt, er kann die Stadt immer noch entdecken und er ist seit Jahren da. Es ist halt einfach total spannend und es gibt da eine wundervolle Bibliothek, schaut sie euch an. Da muss eigentlich auch ein Film gedreht werden. Ich habe noch gar nicht verstanden, warum das nicht passiert ist. Es gibt ganz tolle Parks, an denen du auch mit zum Beispiel mit dieser Movie-Tour vorbeifährst. Witzigerweise auch interessant, coole Spielplätze, das habe ich nicht so ganz, ich habe den Namen nicht drauf, aber da gibt es so einen Spielplatzentwickler, Designer, der ganz abgefahrene, fantasievolle Spielplätze baut, der wohl irgendwie in Görlitz auch viele Steine in den Brettern hat und viele Kids haben da auf sehr, sehr schönen Spielplätzen immer wieder gespielt, an denen ich vorbeigegangen oder gefahren bin. Ja. Das ist Görlitz.
Du hast ja für die Erwachsenen was, du hast für die Kinder was, es ist einfach nur schön. Ja. Du hast schon polnisches Essen genannt, was natürlich da mit einspielt. Das klingt so nach einem großartigen Wohlfühlpaket.
Ich fand schon, und ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich ja, in Orden zu sein. Man findet ja immer so seine Ecke, aber so in der Fülle habe ich es jetzt persönlich gar nicht erwartet. Das hätte ich von keinem Ort, würde ich jetzt auch nicht von Lübeck erwarten, Kiel oder was hast du noch alles genannt. So, es war einfach irgendwie echt, echt schön. Und ich gebe jetzt noch zwei kleine Tipps, die ich noch so in den paar Tagen da ausfindig gemacht habe. Das erste war, geht in die Seitengassen. Also das ist so eine klassische Altstadt, wo du sagst, wenn du mal links abgehst und nicht geradeaus, nicht auf der großen Kopfsteinpflasterstraße, sondern geh mal so links, geh mal an die Stadtmauer, die alte Stadtmauer entlang, die führt fast um die ganze Stadt rum. Das sind so kleine Wege, die so nachgearbeitet wurden. Entdeck das mal so tagsüber, irre durch die Seitengassen, dann werdet ihr ohnehin dahin kommen, zum Untermarkt, zum Obermarkt. Das sind Begriffe, die euch begegnen werden. Man geht auch und geht vor allen Dingen auch in die ursprüngliche Stadt. Das ist so ein ganz kleines bisschen außerhalb des klassischen Zentrums. Wir sind ja nie weit unterwegs, ne? Also das ist eine kleine Stadt. Nur ein paar Straßenzüge sind das. Die sehen so ein bisschen aus wie der Stadtkern vor dieser opulenten Zeit, die jetzt wieder her restauriert wurde, wie die davor so waren. Also relativ bürgerliche, wunderschöne Wohnstraßen. Man kann da einfach 2-3 schöne Tage verbringen. Da ist auch ein Friedhof in dieser alten Ecke der Stadt, der eigentlich viel zu groß ist. Da ist noch Platz auf dem Friedhof, weil die Stadt eigentlich viel größer werden sollte, weil es eine Kaufmannsstadt war. Dann ist sie halt so ein bisschen eingebrochen. Total spannend. Also es ist einfach spannend und schön. So.
Und ich stelle fest, und mal unabhängig von Görlitz, weil du jetzt auch wieder mit einem Stadtführer, lustigerweise mit dem Holländer da unterwegs warst, das lernen wir ja, lerne ich für mich nochmal so in den letzten 2-3 Jahren, seit wir diesen Podcast machen, dazu. Weil wir, sag mal, diese Angebote halt auch immer mal wieder mehr nutzen, sich Stadtführer oder Stadtführerin zu nehmen, mal für 2-3 Stunden oder auch manchmal nur für eine gewisse Zeit. Erstmal hier Shoutout an die Menschen, die sowas machen. Ja. Das sind oft ganz tolle Menschen, man erfährt tolle Geschichten, nochmal ganz andere Hintergründe. Und wenn man das in einer kleinen Gruppe macht, ist es auch nicht so, dass man so im Schirm hinterherläuft und dann sind 100 Leute dabei. Ganz viele Stadtführer und Stadtführerinnen kann man auch in kleinen Gruppen oder man gönnt sich das halt auch mal so als Paar oder alleine. Es ist meistens gar nicht so teuer, man kann es auch nochmal verhandeln oder aushandeln. Man muss auch nicht die Standardprogramme machen. Man kann auch zu so Leuten sagen, hör mal, ich will unbedingt alles rund vielleicht um Girlywood haben, aber ich will nicht mit dem Bus fahren, sondern fühle mich da einfach 2 Stunden rum. Also das gibt es in jeder Stadt, in jeder Region Deutschlands. Und ich muss sagen, für mich, Jochen, schlage mich, wenn ich da was Falsches sage, das macht mir immer noch mehr Spaß, weil man natürlich direkt fragen kann und nochmal so persönlich was mitnimmt. Also ich bin immer so bei diesen ganz großen Gruppen, das macht mir nicht so viel Spaß, aber in so kleinen Gruppen oder halt dann ganz persönlich mal für 1-2 Stunden jemanden von dort vor Ort zu haben, mit dem man mal durch diese Gassen, durch die Straßen, durch die Parks geht, aber auch da durchgeht, wo die ganz normalen Leute wohnen, also nicht nur die Touri-Ecken. Also mir bringt das mittlerweile total viel.
Ja, klar. Das sehe ich auch so. Ich bin auch allergisch gegen Frontalunterricht so, ne? Damals wahrscheinlich aus der Schulzeit. So 30 Leute hören einem Menschen zu, der so runterspult. Auch nichts gegen diese Leute, aber das bringt mir nicht so viel. Sondern eine Tipp ist immer, sucht euch euren Zugang. Es gibt immer euren Zugang zu einer Stadt. Man muss nicht den klassischen Weg gehen. Bei mir waren es jetzt in dem Moment die Filme. Das ist jetzt in Görlitz vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber man kann ja immer das suchen, was einen am meisten interessiert. Was einen schon immer am meisten interessiert hat. Das hilft einem. Und das andere ist, das Gute an so einem Guide ist, dass da eben, wenn du den richtigen hast, und die gibt es auch, irgendwie einen passionierten Menschen hast, den du auch, wenn du den mal so anstibbelst, ne? Ich so, komm, zeig mir mal, worauf du Bock hast. So, dann geht der ab. Wie eine Rakete. So, dann sagen die, ja, lass uns hier mal, und dann gehen wir hier mal links, da gehe ich so selten lang. Und dann verlierst du zwar was in der Zeit, weil du halt das und das nicht siehst, aber da kommst du eh hin. Auf dem Obermarkt komme ich eh in Görlitz, weil das halt das Haupttouristending ist. Ja. Weißt du, da bin ich dann irgendwann sowieso mal dran vorbeigegangen. Ich muss jetzt nicht jede Kirche von innen komplett erkunden oder so, manche schon, aber so kann man es so ein bisschen lenken. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt nie so der Stadtführer-Typ, aber ich habe das in dem Fall sehr genossen und ich habe auch wirklich nur gewissenhafte, nette Leute da in dem Kontext getroffen. Ja.
ist ein super Add-on, so Stadtführer, Stadtführerin und in Kombi mit Netz oder Informationen aus dem Netz. Aber ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Natürlich am besten immer noch im Podcast von Reisen, Reisen dazu. Aber ich finde, die Kombi einfach, halt echte Menschen, die von da sind, plus halt, was man aus dem Netz so findet, das bringt einem die Stadt dann halt vielleicht auch näher und bringt einem vielleicht dann auch auf Geschichten, die man nochmal selbst erkunden möchte. Muss ja nicht alles so wie vor so einem Fernseher, was du auch sagst, mit dem Frontal und man muss hier nicht nur berieseln lassen, aber manchmal kriegt man ja gerade durch so einen Tipp, was du ja auch sagst, zu irgendeinem Thema nochmal einen Anreiz und kann da aus dann die Stadt oder das Thema noch viel, viel näher und viel cooler entdecken.
So, aber jetzt erstmal genug der Kleinstadt, was nämlich auch ziemlich cool ist. War mir natürlich auch vorher nicht klar, als relativ, du kennst mich ja, mir war jetzt ja so einiges immer vorher nicht
beschränkter
klar.
Beschränkter Mensch oder was,
na,
was
meinst also, du? Also das hast du jetzt gesagt. Also Menschen, der sich gerne in Situationen begibt, um sie selbst zu entdecken, ne? Um es mal so auszudrücken. Ah,
so kann man es charmant ausdrücken.
Mensch, ja. So eine Unverschämtheit. Aber na gut. Was auch super cool ist, ist ein Rad mieten und rausfahren aus der Stadt. Nochmal, die Stadt ist nicht groß und vor allen Dingen liegt diese Stadt am Oder-Neiße-Radweg. Das hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Also also einer der
berühmtesten. Ist es der Radweg, der komplett die Oder die Grenze runtergeht zu Polen, hoch und runter?
Genau, also von Tschechien bis zur Ostsee, bis zur deutschen Ostsee.
Ah, cool.
Usedom, ja. Die Insel. Bis dahin. Ich habe einen Freund, der ist den komplett gefahren, der ist immer noch begeistert, der fand das ganz toll. Also wirklich so, muss man sich mal vorstellen, von der Ecke aus dann wirklich tief in Europa bis wirklich an die Küste ran. Und das allein ist ein geiler Urlaub, ist eine eigene Folge. Hallo liebe Oder-Neißer Radwegpfleger, nadelt uns gern ein, wir fahren Rad mit euch. Muss ja, total.
E-Bikes bitte.
Ach komm, das schaffst du auch so, Alter. Sonst
ja, ich schaff das schon. Ich mach mir jetzt Sorgen um dich, Alter.
Ich mach mir gleich mal Sorgen um dich, mein Freund. Aber wie also dieser Weg führt auch vorbei an Görlitz und Bad Muskau. Bad Muskau kommt gleich noch. Ist auch eine schöne, schöne Kleinstadt auf meiner Strecke gewesen. Fakt ist, der Oder-Neiße-Radweg führt durch oder an Görlitz vorbei. Und den bin ich einfach gefahren, um es mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. So 30 Minuten, also in eine Richtung. Das heißt, insgesamt eine Stunde oder so. Hab mir ein Fahrrad gemietet im Hotel. Das ist natürlich easy in Görlitz, sich ein Fahrrad zu mieten. Und bin dann halt, nach 30 Minuten war ich am Strand. Das allein fand ich auch wieder bizarr. Es war am Berzdorfer See. Gelber Sand, wunderschöner Sand. Strand war auch ein schöner sonniger Tag, muss ich sagen. Fast kein Wind, wirklich glattes Wasser, gelber Strand, Strandbar. Jo, was fehlt? Nix. Die Geschichte dahinter ist letztlich, das ist ein geflutetes Restloch des Braunkohleabbaus. Also was ganz Sachliches zu sagen. Da war ja auch viel Kohleabbau in der Gegend und Strukturwandel ist uns gerade hier in NRW ein Begriff, gerade im Ruhrgebiet. Wir haben ja auch unsere Outdoor-NRW-Folge, könnt ihr mal hören, da haben wir auch viel, viel über Essen und die Zeche und so dort erzählt. Man kann ja wunderschöne Sachen herstellen, sowohl ästhetisch als auch einfach aus den Gebieten da irgendwas machen. Und das eine ist halt dieser einer der größten Seen Sachsens, der dort entstanden ist. Da gibt es jetzt auch ein Wellness-Hotel und so weiter. Und du kannst dich da einfach ein paar Stunden an den Strand knallen. So, auch geil.
Also das ist jetzt nicht so ein Baggersee, wo sonst nichts ist, sondern da ist schon richtig Struktur.
Ja, also ich bin da mit dem Fahrrad hin, die Autoparkplätze waren an dem Tag relativ leer, ich weiß gar nicht, was für ein Tag das war, ich glaube, es war ein Freitag oder so. Und das ist strukturell erschlossen, du hast da halt die Bar, du hast da halt ein Hotel, du kannst da wirklich länger Urlaub machen und kannst da aber eine gute Zeit haben. Du kannst, wie gesagt, wenn du in der Stadt wohnst und hast keinen Bock, wenn du ein langes Wochenende da bist oder eine Woche, dann fährst du halt mal einen Tag an den Strand, wenn das wieder gut. Und das war wirklich Stadtgefühl. Also es war jetzt wirklich nicht so eine räudige Sandfläche von 2x2 Meter oder so, sondern das war jetzt schon ein gültiger Strand, muss ich sagen.
Also wenn man keinen Bock hat, wenn man in Görlitz wohnt, sagt nicht schon wieder George Clooney. Ich kann den Alten nicht mehr sehen. Da fährst du einfach mit dem Fahrrad raus an See.
Ja, oder George fährt selber raus, ne? Mit dem Dreirad. Man weiß ja nicht. Ne? Mit so einem Ballon dran. Irgendwie, ne? Man weiß ja nicht. Quentin Tarantino hinterher. Naja, der Dreiradfahrer, der neue Hollywood-Schinken. Ja, man weiß es nicht. Nein, aber du siehst das Land auf dem Weg, was so immer ist, was wir auch schon während der Zugfahrt hatten, aber so auch nochmal kleinteiliger. Du fährst halt permanent an der Neiße entlang. Du siehst das ländliche Sachsen. Das ist auch manchmal grau und manchmal trist. Ich mag das so ein bisschen, diese Tristesse, dieser, ich will nicht sagen verlassenen Orte, aber es ist ja bekannt, dass der Osten jetzt nicht gerade überbevölkert ist, sagen wir mal so, gerade die Städte. Und das ist so. Vor allen Dingen fährst du auf diesem Radweg durch sehr, sehr schöne Natur und siehst da manchmal auch irgendwie Wohngebiete, bei denen du denkst, ja, die haben vielleicht auch schon jetzt rein von der Bausubstanz her bessere Zeiten gesehen, aber die sind auch nicht unschön. Ich mag so Gegenden, die so ein bisschen vergessen wirken. Das meine ich in keinster Weise negativ. Also ich bin zum Beispiel, jetzt, ich schlage die Brücke nach Japan oft, aber in Japan gibt es ganz viele Peripherie, also ganz viel ländliche Gegenden oder Gegenden außerhalb von Städten, die fast verlassen wirken. So ein bisschen Beton, vergrauter Beton oder so, wo du denkst, da waren mal mehr Leute, jetzt sind weniger da. Und das wirkt da so ein bisschen auch so, auch wenn der Bogen jetzt sehr groß ist, den ich schlage. Und ich finde, es irgendwie hat, strahlt irgendwie einen Reiz aus. So. Mhm. Letztlich fährst du immer diesen Fluss entlang an der Neiße und siehst vor allen Dingen witzigerweise auch immer diese Grenzpfähle, weil natürlich auf der anderen Seite des Flusses Polen liegt.
Und du siehst kannst nach Polen winken die ganze Zeit.
Permanent. Also du fährst praktisch rechts, ist dann irgendwie der, jetzt wirklich rechts, wenn du fährst, also wenn du runterfährst, wenn du in den Süden fährst, rechts ist dann der deutsche Grenzpfahl, meistens schwarz-rot-gold, und drüben siehst du dann ein bisschen rot-weiß. Ne? Und ja, es gibt natürlich auch die Schilder, bei denen manchmal steht Kippen, Sprit, Benzin auf der polnischen Seite. Da fahren auch noch Leute rüber zum Tanken, zum Kippen kaufen und zum Alkohol kaufen. Das ist auch alles noch der Fall. Muss man nicht tun, als wenn die da jetzt alle nur noch häkeln und irgendwie sich ökomäßig in den Armen liegen. Da ist auch noch ein Pragmatismus vorhanden, ja, im Grenzverkehr. Aber das sieht man dann auch so. Und es ist letztlich, kriegt man einen schönen Eindruck in die Landschaft und hat auch vor allen Dingen die Natur. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch viele Leute sagen, die im Osten waren, jetzt sei es in Sachsen, Meckpomm oder was auch immer, diese reiche, reiche, üppige, weitflächige Natur. Das ist schön. Und an diesem Fluss lang zu fahren, ist schön. Ich habe dann auf dem Rückweg gehalten bei so einem, das war ganz cool, da war so ein Restaurant, also auf dem Rückweg in die Stadt, wie hieß das? Obermühle Görlitz oder so. Und habe da, das ist so ein klassisches Ding von Restaurant, worauf wir beide stehen, Michi, ne?
Also so ist, jetzt bin ich gespannt. Tipp. Auf was stehe ich denn?
Du stehst auf Slow Food Regionales, das direkt am Fluss mir schön aus Blick liegt und wo sich Leute Gedanken machen über das Essen. Aber auch nicht zu, schickimicki. Das magst du ja auch nicht. Und du sitzt da halt auf so einem Balkon, hast so kein Wasserfall, aber weißt du, wenn das Wasser so eine Stufe hat und da so Wasser runterrauscht. Ne? Ich habe nicht genau verstanden, warum das in dem Moment der Fall war, aber da hast du das Rauschen des Wassers gehabt. Ich habe selbstgemachte Nudeln gegessen. Da draußen turmte auf dieser Stufe so ein Typ im Wasser rum. Relativ gut gebaut, recht jung, so irgendwie so, okay, was macht der da? Keine Ahnung, guckt da so zu, während ich da meine Nudeln schaufel. Und der steht dann 3 Minuten später neben mir und fragt, ob er noch duschen soll, bevor wir uns ein bisschen unterhalten. Denn das ist tatsächlich der Besitzer gewesen, dieses Restaurants. Jörg Daubner. Und der hat Koch gelernt, aber macht jetzt eher sowas, dass er gerne mal so handwerklich im Wasser arbeitet und so, und hat halt eben diese Görlitzer Mühle von seiner Familie übernommen. Ich will ja jetzt gar nicht zu weit ausholen. Was ich daran spannend finde, warum ich das sage, ist, das ist ein Typ, wie ich ihn ungefähr 3-4 Mal in Sachsen getroffen habe auf meinem Trip. Ein Mensch, der war jetzt Mitte 30 oder so. Der kommt aus Görlitz, der ist weg, weil er weg wollte, hat die Welt gesehen, also in dem Fall tatsächlich, hat mal in Asien gearbeitet, hat seine Frau in Schottland kennengelernt, hat in Berlin gearbeitet und ist dann wieder nach Hause gekommen. Hat in dem Fall einen Familienbetrieb übernommen und hat sich dann entschieden, halt zeitgemäß zu sein, nach vorne zu schauen, Slow Food, regionale, innovative Küche, jetzt auch nicht total abgehoben oder so, aber halt einfach gut. Und hat jetzt noch so ein Kollektiv für Landwirtschaft und Restaurants gegründet und so. Also macht gute Sachen, hat Bock auf Projekte. So. Und mit dem habe ich mich relativ lange über das unterhalten, was man ja auch mit dieser Gegend, mit Sachsen und so manchmal so verbindet, was auch in den Medien ist, halt die Leute, die eher rechtsgesinnt sind, die AfD-Wähler. Ich sage jetzt gar nicht, was ich davon halte, ich sage nur, was er sagt. Nämlich er sagt, das ist nur das Symptom eines Problems, so hat er es benannt. Er sagt, es gibt wenig Arbeit, es gibt dort zu wenig Leute, auch weil vielleicht einiges schiefgelaufen ist. Es gibt da viel Vakuum, was gefüllt werden muss. Das kann man sowohl jetzt vom Platz her sehen, aber auch von den Ideen her und so. Und er sagt, es ist einfach die Frage, wie du das füllst. Und deshalb ist er da geblieben, beziehungsweise wiedergekommen. Er sagt, er tut es auf seine Weise, mit guten Ideen, weil Görlitz diesen Platz für Möglichkeiten hat, den seiner Meinung nach Berlin zum Beispiel nicht mehr hat. Und das war seine Meinung. Er hat halt gesagt, das will ich machen. Ich will gute Sachen machen. Ich bin natürlich nicht rechtsgesinnt, hat er so gesagt. Ich will diesen Freiraum, diese Möglichkeiten, die mir Görlitz bietet, die Berlin seiner Ansicht nach, wie gesagt, gar nicht mehr hat. Und er hat da gelebt und gekocht. Die will ich für solche Sachen nutzen, wie fast so ein bisschen landwirtschaftliche Kollektive, dass die kleinen Betriebe was davon haben, dass ich gutes Essen mache, dass ich Kultur fördere und so weiter. Fand ich total spannend.
Ja, super. Ich glaube auch, dass das jetzt, ja, und da gehören wir noch so am Rande dazu, halt so die Generation zwischen 30 und 50, dass man das, wenn man mit Leuten spricht, wenn man unterwegs auf Reisen, dass man gerade in ländlichen Gebieten, und ich weiß das auch zu Hause bei mir aus der Pfalz, dass ganz viele Leute der Generation, die mal draußen in der Welt waren, wieder zurückkommen. Und ich glaube, das ist halt eine Riesenchance für so ein bisschen Regionen, die jetzt nicht so geküsst sind. Also ich will jetzt nicht strukturschwach sagen, aber die jetzt natürlich nicht so pulsierend sind oder direkt an einer großen Stadt sind. Und das, wenn man das als Chance begreift, wie er jetzt auch sagt, ne, diese, ne, Berlin, ne, eine der hipsten Städte auf dieser Welt, aber es bringt einem natürlich auch an Grenzen, Hashtag Wohnraum, Hashtag Mietpreise und Hashtag Möglichkeiten. Und wenn du dann quasi rausgehst wieder aus den Metropolen und startest halt irgendwo was, bringt das dir vielleicht viel und natürlich auch der Region viel. Und ich glaube, gerade bei Sachsen, wo ja das Klischee einfach da ist, das ist oft medial da, manchmal wird es natürlich auch durch Nachrichten auch wieder bestätigt, aber ich kenne auch zwei, drei Leute, bekannte Freunde von mir, die sind Sachsen und Sächsinnen, die natürlich auch immer sagen, und die stehen auch schon mit dem Rücken an der Wand oft, sagen wir sind 70-80% nicht so, wie das Klischee halt da ist. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also manchmal sind die Lauten natürlich nicht die freundlichen, aber die sieht man dann. Und ich glaube, ja, verschiedene Regionen, die über Jahrzehnte halt so ein Klischee, wo sie so ein Klischee aufgebaut hat, das ist oft zu Unrecht.
Ja. Und ich, anderer Aspekt zu dem Thema, dieser Stadtführer, von dem ich sprach, der hat mir erzählt, er wohnt in der Innenstadt von Görlitz, in dieser wunderschönen museumsartigen Innenstadt, Miete 100 Quadratmeter in einem dieser Häuser, so ein Gründerzeithaus, 420 Euro kalt. Also das ist, er meinte, die Miete ist jetzt ein paar Jahre alt.
Habe ich das richtig gehört?
Ja, no shit. 100 Quadratmeter, 420 Euro kalt. Er meinte, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, die wohnen da schon länger. Ne? Aber das ist natürlich trotzdem wahnsinnig, das ist ja die Hälfte von dem,
kriegst du ja in Düsseldorf oder in Hamburg, in München nicht mal ein WG-Zimmer.
Ne, kriegst du ein Besenkammer für, ja. So, also wenn du Glück hast, ohne Besen. Ne, und dann wird's ja interessant. Wo gehen die kreativen Leute hin? Wo du nicht viel Geld brauchst zum Leben? Weil die kreativen Leute manchmal, also andere Prioritäten haben als die Leute, die halt irgendwie sofort auf Geld gehen. Und es war jetzt sehr banal ausdrücken. Ich kriege das jetzt in der Komplexität hin, aber das ist ein total spannender Ort. Er sagt natürlich auch, klar, hier gibt's wenig Arbeit. Muss man auch sehen. Aber klar, es kommt jetzt mobiles Arbeiten. Ne? Also was kann man machen, wenn man remote arbeiten kann, wenn man nicht jeden Tag ins Büro muss, ne? Wenn Dresden eine Stunde weg ist? Da kannst du ja Gedankenspiele drumherum bauen. So, weißt du? Mit der Lebensqualität, die da auf dich wartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Also am Ende gab es Windbeutel mit Erdnusscreme, die selbstgemacht ist. Mega. Ja? Also um einfach mal das mal wieder auf meine Ebene zu holen. Er meinte so, ja, nimm den Windbeutel. Ich so, Alter, nimm den Windbeutel. Und dann gab es einen Windbeutel mit. Und ihr Windbeutel gab es irgendwie ganz oft an vielen Orten in Sachsen. Aber da mit Erdnusscreme war schon geil. Das war geil.
Windbeutel, also da drin war nicht dieses Weiße, was so drin ist, sondern Erdnusscreme.
Erdnusscreme, mega geil. Super geil.
Wow, habe ich nie gehört.
Total geil. Und kleiner Tipp, also sie haben täglich wechselnde Gerichte. Ich bin mit dem Fahrrad zurück in die Stadt. Kleiner Tipp noch, um das einfach nochmal abzuschließen, dieses Kapitel. Es gibt so ein Ticket, so ein öffentliches Nahverkehrs, ÖPNV-Ticket. Das heißt Euro-Neiße-Ticket. Das Euro-Neiße-Ticket. Für aktuell, glaube ich, 16 Euro pro Person. Als Gruppenticket geht das auch. Und das ist für drei Länder. Das ist für Polen, Tschechei und Deutschland. Also natürlich nicht für die ganzen Länder, aber für die Region. Stell dir mal vor, du kannst mit dem Regionalticket für 16 Tacken am Tag beziehungsweise aufpumpbar zum Gruppenticket durch drei Länder Europas reisen. Wie geil ist das denn? Einfach mal so, bumm. Ne?
Das ist gut. Das ist genauso gut wie ein Windbeutel mit selbstgemachter Erdnusscreme drin.
Aber genug von all dem, Michael. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Höhepunkt dessen, was du mit mir bei Reisen erleben durftest. Jochen geht ins Kloster.
Das, da bin ich jetzt ja wirklich gespannt, weil das für mich halt, also ich ja jetzt jemand bin, der schon das ein oder andere Mal, es ist schon mal passiert, dass ich einfach zu viel rede. Also ich bin ja da reflektiert, dass ich ja gerne und viel rede und dann auch manchmal vielleicht auch zu viel und zu schnell und zu unverständlich und dass mir das auch Spaß macht, Kommunikation.
Zu viel,
und
ja, einfach zu viel.
Danke, mein Freund. Und da ist natürlich das Kloster, also von dem Punkt her schon mal, Feindbild wäre jetzt zu viel, aber ein Ort, wo ich eher Angst davor habe. Dann habe ich ja, ich persönlich jetzt mit Kirche nicht so viel am Hut. Und ich habe gar nichts gegen Glauben. Ich finde das immer so eine Privatsache, mit Kirche nichts am Hut. Deshalb steht ja bei mir immer, wenn ich das Wort Kloster höre, tolle Gebäude, immer ganz nett, aber da drin dann zu sein und vielleicht mal zu leben oder einen Tag oder ein Wochenende zu sein, davor habe ich ganz schön Respekt.
Ich glaube, man kann definitiv vor dem Leben Respekt haben, dass man da dauerhaft führen würde. Weil das habe ich da gelernt, dazu komme ich gleich, das ist echt was anderes. Gerade zu dem, was wir Schnösel machen. Also wir so Medienpimmel, weißt du, so Typen, die irgendwie Naja, wie du es gerade umrissen hast.
Eigentlich nichts gelernt haben und viel reden.
Genau, kein Nagel lieber hauen können, aber ein bisschen rumlabern. So, ja.
Ja.
30 Minuten entfernt von Görlitz mit dem Auto. Also wirklich nicht viel. In der Oberlausitz liegt das Kloster St. Marienthal. So. Das ist das älteste Frauenkloster Deutschlands. Dort wohnen Nonnen des Zisterzienserordens. Gottes Willen, hoffentlich.
Zisterzienser.
Ja, Zisterzienserordens. Danke, dass du da mir da ein bisschen hilfst, sonst wäre Schwester Mechthild, auf die ich gleich noch komme, wahrscheinlich böse auf mich. Ich habe versucht, das hier
zu Recht.
Ja, zu Recht. Erstens für uns als und mich wieder als naiven Durchgleiter, es ist wunderschön im Neißetal gelegen. Wieder an diesem Fluss. Wunderschön. Du fährst von der Bundesstraße ab, fährst ein paar Meter so einen Schotterweg runter. Da gibt es einen Parkplatz außerhalb des Gebäudekomplexes. Und du gehst halt zu auf so ein hauptsächlich weiß und so ein bisschen orange ummauertes, relativ, doch wirklich großes Gelände. Ja, weiße, so weiß-orangene Mauern, rote Dächer, manchmal so hellgrüne Türme. Klingt ein bisschen absurd, aber passt sehr gut zueinander. Unglaublich schön restauriert wieder und halt groß. Und wenn du durch die Klostermauern gehst, hast du erstmal kein Netz mehr. Ich glaube, das war keine Absicht, aber es war einfach so. So, ich so, ups, da fehlen 38 Balken, so, Handy weg. Und Netz gehabt, hat mir dann Schwester Mechthild irgendwann erzählt, Netz gibt es nur am Dreifaltigkeitsbrunnen, meinte sie. Also da gibt's so einen Brunnen auf dem Gelände und da ist so ein kleines Loch, wo man so ein bisschen Netz hat. Da saß man dann wohl abends so und hat mal, naja, also nicht die Nonne jetzt mit ihrem Manny, aber ich saß dann mal kurz. Da habe ich dir kurz geschrieben, dass es mir gut geht, dass du dir keine Sorgen machen sollst, Michi.
Ah, das hat mich aber gefreut.
Ne, genau. Gut, ich komme an, sag Hallo in so einem kleinen Klosterladen, kommt Schwester Mechthild an. Eine Nonne, genau, was du jetzt denkst, ne, sage ich jetzt mal nicht, also so mittleren bis gehobenen
Outfit. Ich habe sofort natürlich das Outfit, ne, genau. Wie die halt so aussehen.
Genau, Ordenskleid.
Ist das Klischee oder?
Genau, ja. Volleslich Ordenskleid, schwarz-weiß, Kopftuch und ich bin zu spät. 15.10 Uhr statt 15 Uhr. Ich habe mich halt verfahren, wie sie das gehört. Na gut, sie hat das kurz angemerkt, hat mir dann mein Zimmer gezeigt und führte mich über den Weg.
Hat aber schon direkt, ja, hast du schon direkt so ein bisschen so gegen mitgekriegt? So.
Sie war nett und meinte so 17 Uhr ist Gebet, ne? Ich so, ja.
Die haben natürlich ein Timetable, der ohne Ende durchstrukturiert ist. Ne? Da kommt dann so jemand wie du, der da einfach so reinknallt, der ja immer zu spät ist, der fährt natürlich in die Parade. Ne?
Genau, moin, ich bin so ein Schluffi, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Jo, Alter, 17 Uhr ist Gebet. So, sie jedenfalls das ist Eingangstor in den Trakt rein, wo die Nonnen halt leben. Also ich habe wirklich im Kloster übernachtet und zeigt mir mein Zimmer. Also um mich dahin zu führen, führt sie mich halt über den Platz, durch das Tor, in das Gebäude, so lange Gänge, Stein, kühl, hallend, ne? Also so richtig so schwerer Stein, wie man sich das halt so vorstellt, im Sommer schön kühl, ne? Durch schwere Türen und Zimmer, ja, spartanisch, ne? Also erwarte jetzt kein Luxus. Kleines Bad, das war modern, aber sonst halt wirklich einfach ein spartanes Zimmer, ohne Fernseher natürlich, ohne alles, ein kleiner Schrank, irgendwie Blick auf den Innenhof. Und vor allen Dingen Ruhe, Meister. Ruhe. Also Ruhe. Nicht ein bisschen Ruhe, sondern Ruhe. Ne? Gar nichts.
Ja, da muss man mit umgehen können. Mit Ruhe muss man umgehen können.
Ich konnte das in dem Moment sehr gut. Also ich glaube, auf Dauer ist das eine Herausforderung. Kommen wir später auch nochmal drauf. Aber so in dem Moment war es einfach krass. Also so, wow, das ist Ruhe. Und wir nehmen Platz. Also wir gehen dann sofort weiter, weil ich war ja zu spät. Und sind dann in den Essensraum. Und da Käffchen hat sie uns gemacht, eine Kaffeemaschine. Und erste Frage, glauben Sie? Und ich so, naja, also ich kaum so ins Drucksen, ne? So, ich so, ja. Ich bin konfirmiert, weiß ich auch nicht, und so, also nicht so wirklich. Und ich dachte, ich muss mich irgendwie erklären. Und dann meinte sie so, ich habe ja gar nicht nach der Institution gefragt, sondern einfach nur so, ob sie irgendwie glauben. So, ne? Also hat mir so ein bisschen
Wind gesagt, ja, an Michi Dietz und so.
Genau, an Reisen. Podcast, hier ist unsere Karte und so. Ja, genau. Nee, habe ich nicht gemacht.
Du bist einfach ein Businessman, Jochen.
Nein, aber so, was jeder so erzählt, ne, so, womit er so zweifelt und so. Und das sind irgendwie so manche Sachen, die katholische Kirche so gemacht hat, ich jetzt nicht so toll finde. Das ist jetzt alles, ich will ja gar nicht zu weit aus. Und wie gesagt, das ist Privatsache. Sie hat dann aber einen relativ coolen Spruch gebracht und guckt mich an, eine Sekunde. Und auf einmal mussten wir beide lachen. Weil sie hat es irgendwie geschafft, mich innerhalb von einer halben Minute auf den Pott zu setzen, um mir den Wind aus dem Segel zu nehmen und uns zum Lachen zu bringen. Und es ging ihr nie um Personalien in der Kirche, um Religionszugehörigkeit, nur ums Glauben an sich. Und was ich sagen will, das war der Startschuss von 24 Stunden, die zum einen ich in diese Welt abgetaucht bin, kommen wir gleich noch zu, aber halt auch wundervolle Gespräche zu führen mit dieser Frau. Die unglaublich lustig, warmherzig und interessiert war und auch offen und voll. Also alle Menschen, die jetzt alle Nonnen sozusagen, alle Leute, die diesem Leben nachstehen, werden sagen, natürlich, was redet der Typ? Das muss man doch gar nicht sagen. Ich sag's jetzt trotzdem, die voll im Jetzt steht, die komplett informiert war, die irgendwie mich auf Sachen angesprochen, mit der ich mich einfach auf Augenhöhe unterhalten wollte. Nur sie hat eine wahnsinnig spannende Sicht auf die Dinge. Auch wenn wir sie gar nicht geteilt haben. Also war einfach total interessant. Ich bin 24 Stunden in diese Welt abgetaucht. Wir haben in dem Kloster im St. Marienthal haben in den Hochzeiten 50 Nonnen gelebt. Jetzt sind es gerade 9 oder 10 oder so. Ja? Also will sagen, erstens nur Frauen, nur Nonnen. Zweitens, es sind jetzt nicht gerade die Hochzeiten der Kirche. Das heißt, sie haben Nachwuchsprobleme. Warum? Dazu kommen wir halt jetzt. Das ist nämlich ein sehr weiter Weg, Nonne zu werden und da zu leben. Nur mal kurz, und das zum Beispiel Schwächter Mechel, diese wundervolle Person, verlässt dieses Gelände, dieses Klosters, das zwar relativ groß ist, aber auch jetzt sicherlich nicht weltgroß oder so. Und also das Gelände und ein paar umliegende Waldstücke eigentlich fast nie. Es sei denn, sie muss zum Arzt. Ihr Leben besteht aus Gebet, Lesung und Arbeit, sagt sie. Also 7-mal am Tag beten. 4 oder 5 Uhr geht's los. Ich habe um 4, 19 Uhr das letzte Mal. Ne? Ich gehe jetzt nicht.
Ja, harte Ansage. Also es davor, wie gesagt, also wenn jemand so den Weg für sich findet, das so zu tun, so zu leben, da den Sinn findet, da habe ich ja, das ist ja in verschiedenen Religionen bis hin zum Zen, finde ich das ja immer faszinierend. Also ich will ja auch da immer mehr wissen, auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, jetzt so zu leben, wie die Nonne Mechthild, ne?
Mechthild, ja.
Schwester Mechthild. Können wir das nicht vorstellen?
Nee, ich auch nicht, weil dir irgendwann klar wird, je länger du redest, wird dir klar, was für eine Entscheidung das ist. Weil wir reden ja nicht davon, dass die das ein Jahr macht, sondern bis ihr Leben endet. Das ist so. Das ist
ihr Leben.
Ne, die entsagt so gut wie allem, was wir jetzt so mit der modernen Welt verbinden. Wie gesagt, steht voll im Jetzt, aber sie lebt eigentlich nur für den Glauben sozusagen und ist ganz oft allein. Nach diesem 19-Uhr-Gebet zum Beispiel, ne, darf die gar nicht mehr reden. Die redet mit ihren Schwestern, mit ihren 9, ich glaube, es waren jetzt 9, Entschuldigung, nach draußen, wenn ich jetzt statt 9, 10, oder wenn es 10 war, Entschuldigung. Es sind auf jeden Fall eine überschauliche.
Wir verzeihen dir, wir vergeben dir.
Danke. Auch da wird nicht die ganze Zeit geredet, unter denen. Das ist ja ihre Lebensgemeinschaft. Das sind die Menschen, mit denen sie lebt. Aber da wird auch nur pro Tag ungefähr eine halbe Stunde abseits der Gebete miteinander geredet. Und man braucht insgesamt rund 3 Jahre, um überhaupt rauszufinden, dass beide Seiten, sowohl das Kloster als auch die angehende Schwester oder Nonne, rauszufinden, ob man das überhaupt kann, ob man das will. Also sie hat da von einer Person erzählt, die das immer vorhatte, eine Frau, die sie auch gut kannten, die streng gläubig ist und sich wahnsinnig darauf gefreut hat, die hat das nicht geschafft. Der war es irgendwann zu hart, dass sie halt einmal nur eine halbe Stunde am Tag untereinander reden würden und dass du bleibst bis zum Tod mit diesen selben Frauen. Und selbst an Weihnachten ist es nicht so, dass es das ein christliches Fest gibt, es ein paar andere Abläufe, aber da gibt es auch nur einen kargen Imbiss. Und dann sind alle auch abends auf dem Zimmer allein.
Und was hat sie dir denn, da sind Nonnen wie Menschen natürlich auch unterschiedlich, was hat sie dir denn erzählt, weil du sagtest ja, sie ist so ein fröhlicher, lustiger Mensch, warum das für sie so erfüllend ist?
Ich glaube, das kann man nicht komplett in Worte fassen, aber ich glaube, die Geschichte von ihr, die erklärt das so ein bisschen vielleicht. Und ich habe sie gefragt, ob ich die erzählen darf, weil wir uns ja auch beide übereinander unterhalten haben. Man erzählt dann ja viel von sich und so. Und sie hat gesagt, das ist okay. Deshalb, weil ich würde jetzt mal ganz kurz so ein bisschen ausholen und mal kurz von ihr erzählen, 1-2 Minuten. Was Schwester Mechthild für mich auch unter anderem so interessant gemacht hat und was es ihr, glaube ich, auch, warum sie mich auch so gekriegt hat und auch mit mir gut umgehen konnte, so, ne? Der Medienschluffi aus Köln, der auch mal ein bisschen was erzählen will. Die hat bis, lass es Anfang, Mitte 40 sein, hat die auch so ein Leben geführt, wie wir das letztlich führen. Sie stand mittendrin in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Sie war mittlere Management-Ebene bei BMW als Frau. Und die ist über 20 Jahre her, glaube ich, ungefähr. Das heißt was. Das wird auch nicht jede Frau, so bitter das ist, ne, gerade vor 20 Jahren. Die war tough, die hat Karriere gemacht, volles Programm, war als junger Mensch gläubig, dann war es ihr egal, dann wieder zurück zum Glauben, so ungefähr. Und dann kam irgendwann der Turn. Also wo sie gesagt hat, sie will das nicht mehr. Und dann, sie wurde natürlich nicht verrückt, aber halt für völlig abgedriftet gehalten. Ne? Da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, so, ja genau, viel Spaß, ne? Als sie gekündigt hat und so. Aber jetzt ist sie hier und der Weg, das ist nicht so ein Ding, wo du durch ein Tor gehst und dann öffnet sich der Himmel und alle sind glücklich, sondern das ist ein weiter Weg. Und das ist ganz, ganz schwer, wenn du da auch mit dir selbst konfrontiert bist, wenn du halt alleine bist, wenn du nicht redest, wenn du schweigst. Ne? Aber sie ist jetzt glücklich. Und Wie gesagt, die Unterhaltung mit ihr drehten sich halt wirklich, also du kannst dir ja vorstellen, was die für ein, ja, was die für einen Blick dann hatte, ne, weil sie es ja kennt. Ne, und sagte so, was.
Sie kennt ja beide Seiten, oder was heißt, wenn man von Seiten, ja, sprechen kann, aber sie kennt sozusagen, verschiedene sozusagen, Perspektiven, ja, sie kennt die Emotionalität, sie kennt die Schwierigkeiten und natürlich, das ist das, was wir ja auch unterschwellig spüren und oft auch drüber reden, dass das System, in dem wir leben, und sie hat das schon vor 20 Jahren erkannt, da waren wir zwar aber noch zu jung, dass dieser Turbokapitalismus, diese Wirtschaftsdemokratien, die wir da aufgebaut haben über Jahrzehnte, dass das ein Weg ist, der vielen Leuten ja eigentlich im Endeffekt gar nichts bringt, sondern vielleicht nur ablenkt und dann auch die Stärke zu haben, einen anderen Weg zu gehen, egal ob das jetzt Kloster ist oder ob man, ne, keine Ahnung, ich ziehe auf die Hütte auf dem Land oder so, ich gehe raus über Eremit oder keine Ahnung. Das ist ja schon erstaunlich.
Es ist, ja, und wo führt der Weg hin? Wo führt dieser Turbokapitalismus hin? Auch Fragen, die wir da natürlich besprochen haben, weil natürlich man mit ihr auch über große Themen reden konnte. Eben die Unterhaltung über Menschen, über Politik, die moderne Welt, was das alles mit einem macht, was du halt alles sagst. Natürlich gibt es da auch Kurse und so. Das Kloster öffnet sich so ein bisschen, da gibt's die versuchen sich so ein bisschen zu öffnen in Richtung halt, ich sag jetzt mal, das ist jetzt ein schlechter Begriff, Selbstfindung oder halt Selbstreflexion und so. Aber sie meinte vor allen Dingen einen Satz, den ich nicht vergessen werde. Sie meinte so, wissen Sie, Herr Schliemann, die meisten Leute, die ich frage, wie es ihnen geht, antworten ungefähr so. Fast alle sagen, ja, eigentlich bin ich ja glücklich. So, und dann kommt das Aber. Beziehungsweise erst kommt die Aufzählung, meint sie. Familie, Job, Haus, ja, funktioniert alles und ist auch gut und so. Ja. Und, aber der Satz geht irgendwie nicht so, der hört dann nicht auf. Weißt du, was ich meine? Ich sage nicht, dass Schwester Mechthild die Lösung hat. Ich finde es nur interessant, wie sie halt das denn so wahrnimmt. Und letztlich habe ich ja fast genau dasselbe gesagt. Ich bin jetzt ja auch nicht unglücklich. Ne? Aber das ist, also sie ist natürlich permanent durch die Sachen, wie sie sich so einordnet in diese Welt, natürlich konfrontiert mit Leuten wie uns. So, ne? Oder zumindest ab und an. Und was schön war, war, sie hat mich dann letztlich eingeladen zu diesem Abendgebet. Ne? Also ich bin jetzt auch kein großchristlicher Mensch oder so. Aber morgens kann man da teilnehmen an dem Ding. So gegen 7 Uhr ist da so eine Morgenmesse. Das war allein schon sehr beeindruckend, aber diese Abendnummer ist mir dann sozusagen auch zugelaufen. Sie hatte irgendwie Bock, mich da einzuladen und das war echt, also das war echt abgefahren. Also das Kloster ist ja wirklich groß und du gehst da, kannst dich auf den Gängen auch verirren. Das habe ich natürlich auch gemacht, kannst dir ja vorstellen, wie ich dann da ziellos durch die Gegend gelaufen bin und dann wieder noch eine Halle und noch ein Stein und ich so, fuck, wo bin ich denn? Gibt wundervolle Orte, eine Bibliothek, Gemeinschaftsräume und so weiter. Die Kirche selbst ist auch immer noch an sich, die Kirche ist schon groß und sehr schön und direkt oben, also gegenüber des Altars im oberen Stockwerk sozusagen. Das ist noch so ein zweites Stockwerk, wenn du vom Altar auf die Rückseite oder auf die Eingangsseite der Kirche guckst, ist oben über dem Eingangsbereich noch so ein zweites Stockwerk. Und da versammelten sich dann abends um 7 in so holzverkleideten Einzelsitzen. Ich weiß, ich hat das ein bisschen an das britische Parlament erinnert. Weißt du, kennst du das, wenn Leute so eingebaute, so Halbkabinen haben? Also wenn alles so mit Holz vertiefelt.
Ja, und alle sitzen dann so eng aufeinander.
Genau, aber so leicht abgetrennt. Weißt du, so ein bisschen so, weil da so ein paar Holzstreben noch so rausragen. Also die Wand so ein bisschen rausragt. Und da haben sich dann abends halt diese Nonnen versammelt. Im Stillen, ne? Also sie meinte halt so, setz dich hin, sag nichts. Kannst du gern machen, aber bringt nichts. Also guck einfach nur zu, du musst nichts tun und so. Haben sich dann getroffen, haben ihre Choräle gesungen. Ich habe nichts verstanden. Also sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich habe so einen Zettel gekriegt zum Mitlesen. Hat mir jetzt nicht viel gesagt. Aber sie haben gebetet, sie haben gesungen. Es war schön, es klang halt schön. Kirchen haben ja eine tolle Akustik. Und am Ende zündete ihnen eine Kerze an, was mir am nächsten Morgen erklärt wurde, weil sie ja danach nicht mehr mit mir sprechen durfte, die halt zum Beispiel seit mehreren hundert Jahren jeden Abend um die Uhrzeit da angezündet wird. Also will sagen, Rituale, Mythen, ne, wie ruhig das da dann ist, die Gesänge hallen, wie dunkel das auch, die christliche Kirche hat sehr viel Mystik, also finde ich auch eine gewisse Dunkelheit, die sie ausstrahlt, oder zumindest das Sakrale, ne? Und das war schon, auch wenn ich mit den Inhalten, ich könnte die nicht mehr bewerten. So, ich habe einfach nur wahrgenommen, dass da einfach 9 Menschen leben, die sich einig sind, dass sie das so machen, die ihre Realität so leben, sich vielen sagen, was die moderne Welt ist, und die diese Rituale, also ich habe mich da jetzt auch nicht bedrängt oder irgendwie,
missionarisch, dass die missionarisch unterwegs
sind. Ich habe einfach an was teilgenommen, was mich irgendwie beeindruckt hat in der Tiefe, in der Ruhe und in der Einigkeit und in dem Frieden auch, den die da gelebt haben. So. Und du gehst da dann raus. Ach.
Ja, bitte. So. Ja, ich fühle mich da gerade so rein. Ich finde das ja auch spannend, ne? Also das mal zu fühlen, das mal zu erleben. Und ich finde, so Gespräche mit solchen Menschen, die regen ja auch an, also sofort, es gehen ja sofort so Ebenen und Welten auf, im Kopf und die ja auch mit Reisen auch zu tun haben. Ne? Also das ist ja, wir als Reisende sind ja auch ständig unterwegs, um neue Dinge zu entdecken, inspiriert zu werden. Und das ist ja auch, das hat ja auch irgendwie auf der einen Seite so Nachteile, wie könnte man sagen, ne? Wir als Reisende wollen es auch, ne? Mechthild verlässt nie dieses Kloster, ne, und ist damit zufrieden. Und wir Reisende haben halt diese unbändige Lust oder suchen nach Neuem, nach Abwechslung, nach Ablenkung, wenn man es jetzt mal böse sagen würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade das Reisen und wie gesagt, das muss ja nicht immer am Ende der Welt sein, es kann auch schon das nächste Dorf sein. Das Reisen ermöglicht ja auf der anderen Seite auch Begegnungen oder neue Perspektiven, die zum Nachdenken anregen. Also deshalb finde ich das spannend, wenn man so Menschen trifft, die ja genau das Gegenteil machen von uns, wie das dann so von den Perspektiven halt clasht und man sich natürlich dann trotzdem irgendwo trifft und dann wieder auseinandergeht, aber mit Eindrücken von der anderen Seite, aber natürlich wieder sich so entlässt in seine sehr, sehr unterschiedlichen Leben.
Ja, und ich habe dann irgendwann so gemerkt, weißt du, worüber reden wir hier in diesem Podcast? Warum reisen wir? Genauso wie du gesagt hast, witzigerweise. Nochmal da draußen, wir haben uns nicht abgesprochen, wirklich, weil du es jetzt sagst. Wir reisen, ich habe das immer gesagt, ich reise unter anderem, um andere Realitäten kennenzulernen. Wie leben andere Menschen? So, das möchte ich wissen, ich bewerte das nicht. Ich muss auch nicht so leben, aber mich interessiert das, wie man das Leben auch leben kann. Das ist eine der Sachen, die man lernt beim Reisen. Und das ist da passiert. Schwester Mechthild lebt anders als ich und ich verstehe nach einem Tag, warum sie das tut. Und ich sehe, dass sie es friedlich tut und dass sie es nachhaltig tut. Nachhaltiger als ich. Als fast jeder, den ich kenne. Die lebt da, die baut da ihren Kram an. Natürlich kaufen die auch mal ein, aber die verbringen ihre Arbeit mit Gartenarbeit, mit dort leben. Die haben da ist ein Heim für Menschen mit Behinderung angeschlossen. Das heißt, es hat einen Anstrich vielleicht von einer sozialen Einrichtung. Also da gibt es Seminare für junge Leute und so. Da wird Leuten geholfen. Muss ja nicht alles gut sein. Also nicht alles gut sein in der katholischen Kirche oder was auch immer. Ich habe einfach nur Menschen getroffen, die ihren Weg gesucht haben, die gesagt haben, ich möchte nicht so leben wie die Masse der Menschheit. Ich sehe, dass das vielleicht nicht irgendwo hinführt. Das ist ein krasser Weg. Aber das sind ein paar Leute, die haben auch Nachwuchsprobleme, nochmal. Aber es ist einfach interessant. Es ist eine andere Art zu leben. Und deshalb fühlte ich mich auf dieser Sachsenreise ja bizarrerweise, klar, 7 Stunden Anreise mit der Bahn und so, unglaublich weit weg. Also ich fühlte mich, als ich aus dem Kloster rauskam, dachte ich, wäre eine Woche da gewesen. Nicht, weil es so schlimm war, sondern weil es so tief war und so anders war. Und ich weiß noch, wie ich aus dieser Kirche rausspazieren bin, nach dieser kleinen Messe, ich glaube, das ist das Wort dafür, also in dieser kleinen Abendandacht. Und das war ja wirklich schön. Ne? Wie gesagt, ich habe nichts verstanden, so als wenn man irgendwie das erste Konzert auf Englisch, und man versteht ja kein Wort, findet es trotzdem irgendwie gut. Und das hatte eine wunderschöne Stimmung, eine friedliche Stimmung, eine mystische Stimmung. Und dann gehe ich selber da raus, weil, wie gesagt, die reden ja da nicht mehr. Und suche so meinen Weg und die Sonne geht so langsam unter. Ich bin dann auch aus dem Gelände raus, auf so einen Weinberg, das ist ein ganz kleiner Weinberg, der östlichste, kleinste Weinberg Deutschlands oder so, nennt er sich sogar. Da hatte so einen Blick über dieses komplette Kloster, wie die Sonne unterging und ein paar Weinberge da auch noch im Tal, die Neiße floss da lang. Geht schlimmer, weißt du, und dann gehst du halt auf dein Zimmer, dein spartanisches Zimmer, bist eh durch, weil du so viel erlebt hast, weil so viel in deinem Kopf abläuft und schläfst. Und das war bis dahin schon super interessant. Und die Ruhe werde ich nicht vergessen. Und ich werde auch nicht vergessen, morgens um 7 Uhr oder um 6.30 Uhr aufzustehen, um 7 Uhr beten zu gehen. Weil natürlich fast wieder zu spät, du kennst mich ja.
Vor allem weiß ich, wie du morgens um die Uhrzeit aussiehst.
Ja, da haben sie, also sie hat auch mich in ihr Gebet eingeschlossen, meinte sie danach noch. Vielleicht auch deshalb. Mein Gott, jetzt wo du es sagst. Ja, also vielleicht auch einfach nur unseren Podcast, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber, das stimmt, das hatte sie auch noch gesagt. Aber auf jeden Fall nach dem Frühstück dann, das natürlich auch dann relativ spät war, um 8 oder so, haben wir dann noch eins dieser tollen Gespräche geführt. Ne? Und da ging es dann auch um Klimawandel, weil auch gerade das die Zeit war, in der dieses Unglück in NRW und in Westdeutschland passiert ist, ne, die Unwetter in der Eifel und so. Und sie meinte, also das ist ihre Meinung, nochmal, ich sage hier nichts Allgemeingültiges, aber sie meinte so, wissen Sie, in den ältesten Schriften der Bibel steht schon, immer wenn der Mensch sich über Gott erhebt oder sich zu Gott macht, geht irgendwas richtig, richtig schief. Also sinngemäß, der Mensch wird die Welt zerstören, wenn er so handelt. Kann ich in dem Moment einfach nicht viel zu sagen. Weißt du, da kannst du jemandem zunicken, der sagt, er lebt halt im kleinen Komplex, lebt nachhaltig und macht da sein Ding und will mit sowas nicht viel zu tun haben. Sorry. Und die hatten auch das Hochwasser da. Da waren Markierungen an dem Kloster, wie hoch das Neiße Hochwasser war. Die haben ja auch damit zu tun.
Ja, und es ist ja auch ein großes Feld, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehr beschäftigen wird. Und Da werden wir wahrscheinlich, das müssen wir jetzt nicht machen, sonst führt das zu weit, aber die Felder, dass man sich in irgendeiner Form reduzieren muss, vielleicht jetzt nicht so wie Nonnen im Leben, aber damit werden wir uns noch auseinandersetzen müssen, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Um es abzubinden, um noch was Heiteres am Ende zu erzählen bei den ganzen tiefen Themen, Frau, das war das Schönste. Du glaubst nicht, was jetzt kommt. Schwester Mechthild, Schwester ja. Mechthild hat einen Hund.
Die hat einen Hund.
Die hat einen Hund. Kelly, und tipp mal, was für einen Hund sie hat.
Dackel.
Nein, da habe ich wusste, dass du sagst, weil ich ja einen Dackel habe.
Ich dachte natürlich an Arne, ne? an deinen Hund. Und ich habe natürlich sofort so die Love Story im Kopf, dass du zurückgefahren bist von Sachsen nach Köln. Du hast direkt Arne eingepackt, wieder dorthin ins Kloster. Die zwei haben sich kennengelernt, haben noch Kinder gemacht. Nee, nicht im Kloster, sorry. Aber die haben sich total gut verstanden und Hundeliebe. Und wir haben jetzt Bilder, die auf Instagram posten, aber sowas dann doch nicht.
Nein. Leider nicht, sozusagen. Jetzt, wo du sagst, wäre auch geil gewesen. Ja. Nein, Frau Kelly, also der Hund von Schwester Mechthild, ist ein Schäferhund.
Oh.
Die Nonne mit dem Schäferhund. Fürchterlich süß, der Kleine. Also noch sehr jung. Sie hat ihn mir natürlich gezeigt. Wollen Sie ihn mal sehen? Und so. Ja. Ich wollte ihn unbedingt auch mal sehen. Dann sind wir da in sein. Er hat natürlich ein tolles Leben. Da hat relativ viel Platz. So lebt da in so einem Gehege sozusagen. Aber hat wirklich groß, ein schönes Leben als Hund. Fürchterlich süß. Sie redet wie wir auch mit unseren Hunden ganz anders als sonst irgendwie. Wir lachen viel. Ich erzähle halt, wie gesagt, von Arne und so. Und sie geht halt dann aus Singmeuern jeden Tag so ein paar Stunden, wenn sie die Zeit hat, wenn die Zeit es hergibt, die Arbeit und so halt mit Kelly halt spazieren. Und das auch, weißt du, um nochmal diesen Bogen zu spannen, das war schön. Das war lustig, das war lebenswert und das war eine Lebensqualität. Ich konnte komplett nachvollziehen, auch wenn der Weg für mich zu weit wäre wahrscheinlich, warum sie das alles so macht.
Aber tolle Erfahrung. Das ist ja auch so das Tolle und Ungewöhnliche am Reisen, dass du jetzt da halt in Sachsen diese 24 Stunden hattest, über die uns ja trotz allem also nachhaltig beschäftigen, also im positiven Sinne.
Total, eine andere Welt halt, die ich entdeckt habe. Zurück in die Realität und vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich gesehen habe, die wirklich erstrebenswert sind. Um es einfach kurz mal zu erwähnen, Michi. Natur, Sachsen, Oberlausitz, sagt allen was vielleicht, beziehungsweise das ist ein großes Aushängeschild Sachsens, die Natur. Und macht das, wandert dort, fahrt Rad, klettert, Naherholung, alles da. Und da kann man wundern, wie gesagt, dieser Radweg ist da und so weiter. Was auch cool ist, zum Beispiel ab Zittau, der anderen kleinen Stadt, die ich noch besucht habe, kann man eine Schmalspurbahn nehmen, so eine alte Lok, weißt du, die so mit Dampf aus dem Schornstein und so fährt. Auch super für Kids und so. Kannst du da in die Oberlausitz fahren, also ins Gebirge so ein bisschen reinfahren. Ist jetzt nicht steil oder so, sondern eher nett. Ne? Also ich habe mich da in den Speisewagen gesetzt, ein Käffchen getrunken und dann so töff, töff, töff gemacht. So. Also mit dem Taxi dauert das 15 Minuten, mit der Bahn fährst du so eine Stunde hoch, aber ist einfach nett. So kannst du Zeit verbringen. Kannst aussteigen zum Beispiel in Eubin, heißt der Ort, Oybin. Kannst wunderschöne Felsformationen, die ich auch noch nie so gesehen habe, irgendwie erwandern. Also wirklich, da hast du dieses ich kenne ihn grau, absurd, also so ein bisschen entrückte Gesteinsform. Gebt mal Eubin ein oder Felsen in Eubin ein, dann werdet ihr das sehen im Netz. Drumherum viel Wald, wunderschön. Da fahren Leute aus der Gegend hin, um einen Tagesausflug zu machen. Da kannst du dann auch viel länger wandern und so weiter. Da gibt es Ruinen auf Berggipfeln, da gibt es Kloster, viel Wald. Gibt so Brocken, die so aus diesen Wäldern rausragen, wo du wunderschöne Fotos machen kannst. Das ist einfach eine ganz tolle Naherholungsebene und vor allen Dingen auch einfach beispielhaft für die viele Natur, die es da gibt. Mhm. Vergesst das nicht. Das kann man jetzt nicht so in Einzelheiten abhaken, aber das sei erwähnt, Leute, draußen gibt es auch immer noch. Ne? Ja. Also ich mache ja ein paar Beispiele.
Und das ist ja auch so Oberlausitz. Das sind ja halt auch Regionen, Orte, da sind jetzt keine weißen Flecken auf der Landkarte, aber die sind unentdeckt. Von vielen Leuten haben die gar nicht auf dem Schirm, dass man da hinfährt oder hinfahren kann. Und umso größer ist natürlich dann auch die Überraschung. Wir hatten es ja bei uns auf dem Blog, auf dem Reisen-Reisen-Blog, hatten wir auch eine schöne Serie über Durchwandern des Ostens. Und das sind ja auch so sehr überraschende Regionen, die man vor allem, wenn man jetzt nicht dort lebt in Sachsen, sondern vielleicht irgendwo in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg, gar nicht so auf dem Schirm hat. Die sind natürlich nicht so überlaufen, wie jetzt die Seen in Bayern. Gerade im Sommer.
Voll. Und sind genau dasselbe im guten Sinne. Also für mich war das ein rein Stippen sozusagen. Und es war ganz schnell klar, wie mit dem Radweg zum Beispiel. Du kannst hier die ganze Zeit, du kannst ja wochenlang in der Natur verbringen. Ich reiße es hier nur kurz an, weil man das eh nicht komplett zusammenfassen kann. Aber ich bleibe jetzt mal bei so kleinen Sachen, die ich noch rausgepickt habe für dich. Also ich habe ja von diesem Insta-Spot geredet. Ne? Ja. Auch wieder im Auto, Viertelstunde, 20 Minuten weiter oder so, gibt es eine Brücke, die heißt Rakotzbrücke. R-A-K-O-T-Z. K-O-T-Z, Brücke, Rakotzbrücke. Und die habe ich mal im Netz gesehen, also ganz low. Also das ist so wie so ein klassisches Ding von meiner Reisegeschichte. Ich sehe was im Netz und will da mal hin. Ne? Also so wirklich völlig naiver Ansatz. Und diese Brücke, wenn man Rakotzbrücke, wenn man das googelt oder im Netz einfach mal sucht, dann kriegt man das oder nicht. Es ist ein total abgefahrener Ort. Du hältst Auto ganz entspannt einfach an der Straße, ein paar Meter also auf so einem großen Sammelparkplatz oder so, denkst noch nichts Schlimmes, zahlst irgendwie einen Parkometer 2 Euro ein und gehst halt diese paar Meter in den Rhododendron-Park Kromlau, so heißt der, Rhododendron-Park Kromlau. Der ist ohnehin ziemlich schick, aber dann ist da dieses Ding.
Diese Brücke meinst du?
Diese Brücke, ja, du stehst an so einem See, spiegelglatter, ruhiger See, kleiner See, und so in der Mitte des Sees, der so oval geformt ist, geht eine viel zu steile Steinbrücke über diesen See rüber. Also die ist eigentlich ein Halbkreis. Wenn man ein bisschen länger guckt, denkt man so, okay, die ist eigentlich sie so gebogen wie ein Halbkreis, also eigentlich zu steil, um sie zu gehen. Da geht auch keiner rüber.
So, ja.
Ist ein Kunstobjekt gewesen. Da der See, zumindest auch als ich da war und auch ganz oft, weil es da auch relativ windgeschützt ist, spiegelglatt ist, spiegelt sich diese Brücke und ergibt einen Kreis mit dem Spiegelblick im See.
Ich kann mich an das Bild erinnern. Ja, ich habe das Bild auch schon gesehen. Es ist halt fantastisch, ne? Also habe ich, glaube ich, auch schon in der Geosaison gesehen oder in irgendeinem Magazin, wenn es auf so einer Doppelseite halt ein Profi fotografiert hat oder Jochen Schliemann, sieht es halt so nicht real aus. Auch wieder wie so eine Filmkulisse, ne?
Ja,
also ein Märchenfilm.
Ja, genau, Märchen. Genau, Märchenfilm. Und dann auch, wenn, also ich war nicht da, als der Rhododendron geblüht hat. Das will ich mal sehen, wie das dann aussieht. Und zu jeder Tageszeit sieht die toll aus, weil die Sonne anders einfällt. Das ist ganz interessant, wie Natur dann auch ein Kunstwerk verändert. Da sind dann noch so abstrakte Steinformationen noch im Wasser und so. Man kann da wirklich schöne Stunden verbringen, geht da einmal rum. Manche sagen auch übrigens Teufelsbrücke dazu, weil angeblich nur der Teufel in der Lage gewesen wäre, so etwas zu bauen.
Also so, ja. Ist das was ganz Altes oder woher kommt diese Brücke?
Ja, das ist so 1860 fertiggestellt oder so. Nach 10 Jahren Bauzeit vom Typen, der heißt Friedrich Hermann Rötschke. Und der hat halt diese Idee gehabt. Ne? Das ist der Künstler dahinter und hat das bauen lassen. Und ich finde es wunderschön. Man kann da eine schöne Stunde oder zwei verbringen. Man kann den See kurz umrunden. Das geht fürchterlich schnell. Das kann aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven viel zu viele Fotos machen. Morgens und abends sieht sie anders aus, im Frühling, Herbst und Winter garantiert auch. Es ist ein perfekter Ort für einen Heiratsantrag. Ich fand es fast eher surreal. Und man versucht das so im Kopf zu kriegen, diese Orte, bei denen man so steht und denkt so, was ist das? Ich gucke jetzt nochmal hin. Aber ich gucke nochmal, ein Foto geht noch. Weißt du, so ein Ding. Und es ist extrem leicht zu erreichen. Und was cool ist, du bist dann 5 Minuten entfernt von meiner letzten Station, die ich in dem Fall dieses Mal in Sachsen hatte. Das ist ein Schloss. Wie gesagt, Dresden, Leipzig und so, Leute, ladet uns ein. Oder wir fahren einfach so hin, völlig egal. Machen wir gerne Folgen zu. Aber wir sind hier jetzt gerade bei diesen Geheimtipps oder die Sachen, die so ein bisschen weiter abseits liegen. Bad Muskau heißt der Ort. So. Und wenn ich jetzt sage Schloss und Park, guck dir das mal an, würde ich normalerweise als normaler Jochen Schliemann sagen, ja, mache ich auch. So, Schloss und Park, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also ist ganz spannend, aber ist jetzt nicht so mein Hauptding. Ich besuche jetzt nicht ganze Länder nur für Schlösser und Parks. Das Schloss,
du bist ja mehr so der Typ für marode Sachen, nicht für diese pompöse Schönheit. Ne?
Genau, darum hänge ich auch mit dir rum.
Ja. Ja. Zum Glück gibt es viele Leute, die auf maroden Charme stehen. Also.
Ja, genau. Das Schloss gehört einem gewissen Hermann von Fürst Pückler, gehörte. Fürst Pückler,
Fürst schon Pückler? Mal gehört? Ja klar, hier ist das nicht das Eis.
Genau, Alter. Und jetzt sind wir wieder am
Kulinarischen. Das ist natürlich die Brücke. Jetzt, so haben sie dich gekriegt. Du hast das gelesen und hast gesagt, Schloss habe ich keinen Bock, aber da gibt's Eis. Deshalb
ohne Scheiß. Ich habe Eis gesagt, die so, alles klar, der kriegt das Eis. So. ich bin da hin und hab's mir angeguckt, auch wegen des Eises sozusagen. Und Bad Muskau selbst ist ein kleiner Ort. Kannst auf dem Marktplatz abends sitzen, kannst ein Bierchen trinken, ist ganz schön, schöne Sommerstimmung. Da gibt's auch ein Hotel und so noch, wo man pennen kann. Aber du gehst eine Minute vom Marktplatz, fängt dieser Park an von diesem Schloss. Und das ist wirklich, Alter, ist das pompös. Also du hast dieses rot angemalte Schloss, extrem schön, wieder auch extrem schön restauriert. Erst siehst du es von hinten, umrundest es dann so zu Fuß, siehst so einen kleinen See mit Seerosen und so, Seerosenteich, drehst drumherum und hast dann vorne so eine Wegform wie so ein U, die führt so ein bisschen hoch zum Vorbereich, vielleicht ist es zum Eingangsbereich des Schlosses oder so, so ein bisschen auf so eine Empore und stehst dann halt vor diesem Schloss. Und es ist schon... Das ist schon schick. Da würde ich wohl eine Nacht verbringen. Habe ich natürlich nicht. Aber
es kostet wahrscheinlich auch mehr als 420 Euro, die 100 Quadratmeter deiner Wohnung zu haben.
Ja, 428 wahrscheinlich.
Ja, okay. Ja,
warm. Nee, aber es ist wirklich ein wunderschönes Schloss. Und das Spannende an diesem Schloss ist, das hat eine riesige Treppe von dieser Empore runter in den Park rein. Und die Treppe mündet, finde ich, fand ich immer noch beispielhaft rückblickend, auf dem Rasen. Und einfach nur auf dem Rasen, nicht bei irgendeinem pompösesten Teil oder beim wunderschönen Schlossteich, sondern einfach nur auf dem Rasen, wo auch an dem Tag, als ich da war, Leute saßen und picknickten, also das Volk. Und ich habe da eine relativ lange Tour gemacht, habe mir das alles so erklären lassen. Kurz zusammengefasst, es ist ein wunderschönes, pompöses Glamour-Schloss irgendwie, das aber immer von Tag 1 an gemeint war als Sache, als Schloss, das auch für die Leute ist. So. Und das merkst du da. Da hängen einfach Leute aus der Gegend ab, die da irgendwie rumhängen und im Schatten dieses Schlosses sozusagen halt irgendwie picknicken oder was auch immer. Und entworfen war das Ganze bei diesem Fürst Pückler. Und der war eben nicht nur so ein aufgedunsener Eistyp, sondern halt wirklich tatsächlich, von dem gibt es Bücher über Parkarchitektur. Also der Park ist wirklich spannend. Du hast also so Sichtlinien im Park. Du siehst überall in dem Park, siehst du das Schloss. Du siehst immer von dem Park aus, siehst du nie abgeschlossene Ecken, sondern siehst immer in die nächste Ecke des Parks rein. Und das kannst du auch, weil dieser unglaublich groß ist, dieser Park. Und der geht wieder, liegt in Deutschland und in Polen. Das heißt, du gehst da über Grenzen.
Ah,
merkst okay. es aber nicht. Ja. Der größere Teil liegt sogar in Polen. Und das Spannende ist halt, egal wo du da bist, du kannst da wirklich, also ich bin wie gesagt nicht so der Parktyp, aber halt eigentlich rückblickend kannst du ein Wochenende verbringen, kannst du diesen Park erkunden, allein schon wie der gebaut ist, wie schlau der das gemacht hat. Es gibt wie gesagt so Lehrbücher von dem, wie man Parks baut und wie man die anlegt und so weiter. Und das Schöne war, dieser Führer, der Parkführer, den ich da hatte, wieder ein guter Führer gewesen, hat auch erzählt, dass es fast ein Naturreservat ist. Der hat da mal Wildschweine gesehen, der sieht da Hirsche kämpfen morgens, weil das so groß ist, weil das so naturnah ist und so weiter. Ich will sagen, du hast einmal die Kultur mit dem Museum im Schloss natürlich, du hast die schöne Parkarchitektur, diese wirklich wunderschöne Parkarchitektur und du hast halt einfach die Natur, die da auch noch einfällt. Und du hast die Geschichte dieses Fürsts und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende, weil das wollte ich dir dann am Ende doch noch kredenzen. Dieser Typ, Fürst Pückler, Alter, Rockstar. Das ist ja auch wieder das Schöne. Popkulturelle Zugänge zu Kultur. Ne?
Ja,
sagte irgendwann zu meinem Guide, sagte ich so, pass mal auf, ich fasse mal kurz zusammen bei all dem, was du mir gerade erzählt hast. Der Typ sah extrem gut aus, das hat man auf den Bildern gesehen. Ne? Also war auch so ein Typ, der sich modisch gern angezogen hat, hat jeden Tag was anderes angehabt und so, hat sich mehrmals am Tag umgezogen mit neuen Looks, hatte Frauengeschichten, teilweise auch nur um Gespräch der Stadt zu sein. Der hat zweimal geheiratet, reiche Frauen, um finanzieren zu können, dass er sich diesen Park baut. Also eigentlich auch
ein Heiratsschwindler.
Auch so ein bisschen. War viel unterwegs, hat unglaublich viel gereist, hat auch viel Reisegeschichten geschrieben übrigens, Reiseliteratur auch interessant und brachte auch zum Beispiel aus dem Orient ein neues Outfit mit, trug das dann überall und war so ein Skandal der Fürstenwelt, der glamourösen Welt hier, weil er es wagte, anders auszusehen. Okay. Und das Geilste, Alter, als er gestorben ist, hat er verfügt darüber, dass er in Säure aufgelöst wird und in einer Pyramide begraben wird, die er als Architekturidee aus dem Orient mitgebracht hat, in der Pyramide auf dem See. Dort in der Nähe und es war Winter und die Leute haben über verschneites Eis zu einer Pyramide auf einen See in dieser Gegend dort gerade eine in Säure aufgelöste Leiche hingetragen von einem Fürsten. Das ist Rock'n'Roll, wenn du mich fragst.
Also ich google jetzt gleich nach einer Biografie von diesem Mann, weil das klingt ja total spannend und wenn es die noch nicht gibt, dann schreiben wir das Teil irgendwann mal nachts, wenn wir mal Zeit haben. Das klingt ja total abgefahren. Mann, also Sachsen, was mich ganz schön überrascht, wir sind von George Clooney über Windbeutel mit selbstgemachter Erdnusscreme zur Nonne mit dem Schäferhund in fantastischer Natur durch die Oberlausitz und am Schluss haben wir noch den Typen, der das derbe Eis erfunden hat, der sich in Säure aufgelöst hat am Ende, sind wir eine ganz schöne Achterbahn gefahren.
Ja, und der war Rockstar und sah verdammt gut aus. Und das Eis war auch gut. Witzigerweise war es gar nicht immer nur Schoko, Erdbeer und Vanille, sondern waren früher andere Sorten. Aber das Eis war auch lecker. Und als ich da dann so saß mit meinem Eis so in diesem Park vor diesem wunderschönen Schloss, dachte ich eben das, was du sagtest. Ich hatte fast nichts davon auf der Kette vorher und fand's toll. Und wie gesagt, eine Reise mit Tiefe, mit Spaß, mit Popkultur, mit einem crazy Dude am Ende und tollem Eis, aber auch einem wunderschönen Park. Also ja, ich tut mir leid, ich kann nicht meckern.
Das nächste U2-Album heißt Sachsen Baby. Ne? Also muss sein. Das klingt total fantastisch. Jochen, vielen Dank für die Eindrücke, für die Inspiration. War ja auch ein bisschen deep. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich muss jetzt gleich auch noch ein bisschen spazieren gehen nach dieser Stunde mit dir. Vorher will ich noch ganz kurz auf die aktuelle Geo-Saison des September 2021 hinweisen. Einmal natürlich, weil wir drin sind mit einer sehr lustigen Geschichte aus Thailand. Die ist lustig und teilweise auch traurig zugleich, weil sie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dieses ganze Heft, dieses September-Heft hat eine große Überschrift, die heißt Fair Reisen. Ein Heft über grünes Urlaubsglück. Das ist sehr, sehr gutes Timing. Genau das braucht man, Inspiration für nachhaltiges Reisen. Es geht viel um den Wald, der ein großer Heimvorteil ist von Deutschland. Wir haben eigentlich viel Wald, nur viel von dem Wald ist leider krank. Auf den müssen wir achten. Da braucht es neue Ideen, vielleicht auch viel Renaturierung. Ich habe die Tage gelernt, dass es dem Wald am besten geht, wenn man ihn in Ruhe lässt und nicht so viel Forstwirtschaft betreibt. Darüber wird gerade debattiert und das ist auch ein Thema in der Geosaison. Wir sind auch an der Ostsee unterwegs mit einer großen Radtour, wie man die Natur der Küste am besten erfahren kann. Und das finde ich so ganz persönlich auch spannend, Tiny Houses, kleine Ferienhäuser sind im Trend, oft auch nachhaltig gebaut. Das ist auch ein großes Thema in der aktuellen Geosaison, dem Septemberheft 2021. Wir sind mit drin. Ansonsten mit drin sind wir auch in diesem Internet. Das habt ihr vielleicht auf dem Computer, es ist vielleicht auch auf eurem Smartphone. Da könnt ihr bei uns vorbeisurfen. Auf Instagram stellt Jochen Bilder aus Sachsen ein und natürlich aus unserer ganzen Reisenwelt. Die gibt es auch auf Facebook. Auf YouTube gibt es was von uns. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Blog Reisen, der Podcast. Da schreibt Julia immer nochmal tolle Texte und Add-ons zu unseren Reisen. Und da ist noch ein bisschen mehr Service, ein bisschen mehr Geschichte auch noch drin. Und das passt gut zusammen zu dem, was wir hier von uns geben. Wenn das, was wir von uns geben, euch nachhaltig gefällt, was wir sehr, sehr hoffen, dann schenkt uns gerne Sterne auf iTunes. Wenn euch was nicht gefällt, dann schickt uns gerne eine Mail. Ja, also wir sind sehr gespannt, was euch da vielleicht nicht gefällt oder vielleicht habt ihr eine Inspiration, vielleicht habt ihr einen Tipp oder vielleicht habt ihr auch zu Sachsen eine Meinung, eine Idee. Lasst es uns zukommen oder teilt einfach direkt, wenn wir auf Instagram über Sachsen sprechen, da kann man super kommentieren und das finden wir ganz toll, wenn die Community dann sich auch austauscht, ob das jetzt Tipps sind oder Kommentare oder Vorlieben oder wenn ihr euch da kennenlernt. Wir warten immer noch, das sage ich seit Jahren, jedes Jahr sage ich es ein, zwei Mal, auf das erste Reisenpaar. Wir haben jetzt in der Folge gelernt, wir haben diese Brücke in Sachsen, da kann man einen Heiratsantrag machen. Wenn ihr euch bei Reisen, über Reisen kennengelernt habt und macht da einen Heiratsantrag, dann, was machen wir dann, Jochen? Dann singen wir auf eure Hochzeit oder so.
Dann spendiere ich eine Runde fürs Pöckler-Eis.
Yo, when you go high, we go low. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, habt eine gute Zeit. Jochen, nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Eindrücke und auch danke an Sachsen, dass wir da so rumreisen durften und dass das alles so gut geklappt hat.
Vielen Dank an euch alle da draußen. Passt auf euch auf, gute Reise und bis bald hoffentlich. Es war uns eine Freude. Grüße aus dem Reisen-Reise-Universum. Tschüss.
Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.